and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt und wir machen endlich weiter mit dem nächsten Teil der großen Sylvester Stallone Retrospektive.
Ist das jetzt nicht ein zusammenhängender Podcast?
Nee, also ein Podcast, der 18 Stunden dauert.
Ja.
Ich muss ja auch, das Ding muss ja auch nochmal vorbereitet und gemacht werden und natürlich auch, die Leute brauchen auch was, auf was sie sich freuen können.
Ne? Okay.
Und dann sagst du, geil. Da habe ich mich jetzt 2 Wochen drauf gefreut. Jetzt geht's so richtig ab.
Okay.
Das ist cool. Und wir brauchen natürlich auch die Gelegenheit, die ganzen Themen was ein bisschen Luft zum Atmen geben. Also ihr habt schon gehört, Daniel ist wieder am Start. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Und Eddie ist auch wieder hier als der Stallone-Experte natürlich.
Adrian!
Du hast weitergemacht, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Jetzt sind wir beim Grudge-Geräusch wieder. Da wachen heute noch Leute von auf.
Das, die Leute wollen das, die feiern das. Das ist ein Klassiker.
Stimmt, mittlerweile ist es ein
ihr
Zitat.
Ihr könnt jetzt nicht
ne?
sehen, wie Schröckert mich anguckt. Aber es ist, ihr könnt es euch vorstellen, ihr kennt es, ihr kennt seinen Blick. Ich mache ihn mal kurz nach.
Es ist eindeutig der Blick.
Genau so.
So hört er sich an.
So hört sich dieser
so
Blick.
So hört sich Daniels, ernsthaft jetzt, Blick an.
Ernsthaft jetzt. Wir haben im letzten Gesamtcast darüber gesprochen, weil wir ihn nochmal speziell ausgelagert haben. Natürlich das Schaffen von Sylvester Stallone über Rocky und Rambo, zwei der ikonischen Filmfiguren überhaupt und mit umfangreichen Serien gesegnet. Aber natürlich, Sylvester Stallone hat auch noch mehr gemacht. Und wir hatten im Vorfeld überlegt, wie wollen wir das weitere Schaffen von Stallone dann angehen, weil er hat sau viel an Filmen produziert und gemacht. Und wir hatten damals zum Bruce Willis Cast uns die Idee mal ausgetestet, dass wir in uns gehen und mal unsere Flop- oder Top-Filme dann aufschreiben und dann mal ein bisschen gegenrechnen, damit wir so auf einen Konsens kommen und da im Speziellen die interessantesten Sachen da besprechen. Zumindest im Teil sind hier auch solche Listen entstanden. Nochmal, ich habe meine Top 10 und Flop 5 zusammengeschrieben. Daniel, du hast mir deine auch geschickt und Ede, du weißt deine zumindest.
No? Ja, also ich denke mal, das wird sich so ungefähr jetzt vielleicht mal einen Platz nach oben oder unten verschieben.
Wie, was ist denn das?
Dankeschön.
Ah, was ist denn das?
Das ist der Kaffeeservice.
Ich krieg ein bisschen Frühstück.
Der Brötchenservice.
Du kriegst auch noch was zu essen.
Dankeschön.
Und Wechselgeld sogar.
Und Wechselgeld, Alter.
Ich nehme nur das Wechselgeld. Hallo?
Ist das hier der Gesellschafterbonus? Oder?
So ein Schwachsinn. Das ist der Miri, kannst du mir einen Gefallen tun, Bonus.
Wir sollten wir die Podcasts in Zukunft, Krugmann, bei Starbucks haben oder so?
Sehr gerne. Das
wäre eigentlich ganz praktisch. Hätten wir auch alle noch WLAN.
Nein, das ist einfach, die Miri weiß, dass ich nur super performen kann, wenn ich mich wohlfühle, Daniel. Das hast du nämlich zum Beispiel noch nicht verstanden.
Daniel.
Ich muss mich wohlfühlen. Das ist wie ein Fußballer. Der muss gepäppelt werden, damit er seinen besten Schuss raushauen kann.
Okay, alles klar.
Du weißt ja, wenn der Meniskus nicht warm ist, dann fällt das Tor nicht.
Okay, dann werde ich das demnächst einfach mal machen und sehen, inwiefern das einen Effekt
versuch das doch mal. Ja, das ist immer einfach mal auch mal für dich eine interessante Herangehensweise, mal nett zu mir zu sein.
Okay, ich werde mich bemühen.
Daniel. Was unser beider Listen angeht, die sind, abgesehen von der Platzierung, weil wir da noch ein bisschen Unterschiede da haben, aber fast exakt gleich.
Ja.
Ja, wir haben also in den Top 10 sind 9 Filme, stimmen wir überein. In den Flop 5 sind zumindest 3, soweit ich das hier sehen konnte, bei denen wir übereinstimmen. Ich würde sagen, ich gehe hier chronologisch durch die Sachen ein bisschen und wir werfen zu den Filmen dann jeweils immer ein bisschen was rein und sagen dann, wo es zumindest unserer Meinung nach dann gelandet ist.
Und vielleicht kann ja Eddie parallel dazu nochmal einfach 10 Filme aufschreiben, die er geil findet und mal gucken. Vielleicht ergänzen die sich ja in der Reihenfolge. Oder?
Vielleicht, wenn das Brötchen dann fertig gegessen ist.
Ja, zum Beispiel. Was hast du da so, Eddie?
So ein Käse-Schinkenbrot.
Oh, Käse-Schinken ist gut.
Ein Schoko-Croissant und ein Kaffee.
Schoko-Croissant. Ja. So ein Stück Schoko.
So lange kein Croissant mehr gegessen.
Ich auch nicht.
Musst du auf Kohlenhydrate verzichten. Aber ja, was wollen wir da machen?
Also fangen wir mit den Flops oder mit den Tops an?
Ich würde sagen, wir machen es zumindest chronologisch von den Sachen, was wir beim letzten Mal, habe ich ja aufgeteilt, zwei Tops, ein Flop sozusagen, damit man da in der Rangliste ja, kommt. Aber ich glaube, die werden sich natürlich dann so ergeben. Und zumindest auf deiner Flop-Liste, Daniel, über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen, 1970, eines der frühesten Dinger, genannt auf Deutsch Randy, die Sexabenteuer des Sylvester Stallone. Oder was war der ursprüngliche Titel?
Killian Studs, der italienische Deckhengst.
Der italienische Deckhengst.
Was ist denn ein Deckhengst?
Also ein Hengst, der die Stuten deckt. Natürlich. Das
ist halt nur einer, der da ist, um Nachkommen zu zeugen, beziehungsweise andere Stuten zu befruchten. Das ist ein Deckhengst. Also eine Bumsmaschine so, oder ein Bumstier.
Sylvester Stallone, die Bumsmaschine.
Es klingt aber, das könntest du auch theoretisch auf Rambo anwenden. Du machst ja auch Bums.
Ja, die Bums.
Ja, das war eins der Frühwerke, wo Stallone mitgespielt hat.
Das war sein allererster Film.
Du hast mir hier, ja stimmt, ich habe zwar hier noch einen stehen, aber das war dann für ein Bit-Part irgendwas als Man in Restaurant in Schussfahrt. Sein erster Film, wo er auch Front and Center mit dabei war, eine seichte Sexklamotte oder ich weiß gar nicht, oder war es also, richtig Porno?
Ich glaube, es war nicht eine richtige seichte Sexklamotte, es war ein richtiger, also es war schon ein richtiger
Sexfilm. War richtig Full Frontal so. Und...
Es geht ja darum... Stud, so heißt er, das ist Sylvester Stallones Rolle, der ist halt Geldeintreiber und Schläger und seine Alte ist eigentlich auch, also seine Freundin Kitty, ist jetzt noch nicht so wirklich, beziehungsweise hat jetzt nicht das beste Leben unter ihm, würde ich jetzt mal behaupten, ist aber von seinen Liebeskünsten so beeindruckt und so begeistert, dass sie halt einfach nicht sich von ihm trennen kann. Deswegen bleiben die zusammen.
Der Film heißt übrigens auch Italian Stallion.
Italian Stallion, Kitty and Studs. Oder A Night at Kitty and Studs.
A Party at Kitty and Studs. Party
genau, im Nachhinein
aber
kann man sich...
Aber auf den Postern und so, Italian Stallion.
Weil die Produktionsfirma irgendwie auch so heißt, glaube ich.
Was aber, glaube ich, sogar wirklich offiziell auch in den Rocky-Filmen gesagt wird, oder? Italian Stallion?
Ja, yeah, Italian Stallion ist der Nickname sozusagen. Ich denke mal, die haben sich nach den Rocky-Filmen so benannt.
Ja, also, ja. Und es geht halt darum, die am schwarzen Brett ihrer Uni lädt die halt zu einer Party ein und Stud soll quasi auf dieser Party alle Frauen beglücken.
The film was re-edited and re-released shortly after Rocky, hoping to cash in on Sylvester Stallone's rise to fame. It was also given several Rocky-related alternate titles, including Italian Stallion, Bocchi. The German dubbed version uses an image of Stallone from Rambo First Blood 2.
Natürlich. Ist das Blut, was auf dir drauf ist, ja, oder was anderes?
Den haben die 6 Jahre später, nachdem er den gedreht hat, haben die den nochmal rausgeholt. Also auf dem Höhepunkt von Rocky so.
Bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, hast du mich noch auf den fantastischen Trailer dazu verwiesen. Und das ist wirklich eins der besten, respektive schlechtesten Dinge, die ich hier geguckt habe. Du siehst für 3 Minuten lang eine Frau, die an einem Schnittraum sitzt oder zumindest hat eine Kamera, eine altmodische. Und im Hintergrund sind lauter Stallone-Poster mit so Rocky-Bildern, die mit Autogrammen voll sind. Und man sieht dann irgendwelche wirklich nichtssagenden Szenen, wo Stallone für 3-4 Minuten durch den Schnee tollt, einer Frau hinterher guckt, dann mit einer schwarzen Frau heiß tanzt.
Genau, stimmt, da ist noch eine Tanzszene drin. Ja.
Eine Tanzszene und das fantastische Zitat aus dem Playboy, wo Stallone zu diesem Film befragt wurde, das nehmen sie als Werbezitat, wo der Interviewer dann fragt, das lesen sie auch vor, so Playboy fragt, why did you do that film? Und Stallone sagt, ja, ich war jung und brauchte das Geld. Wird dort in großen schwarzen Buchstaben gezeigt, vorgesprochen, als ob es eine Werbung dafür wäre.
Vor allem, er sagt auch noch, ich war hungrig und du glaubst nicht, was man alles macht, wenn man Hunger hat.
Ja, oh, alles. Hose weg, Hunger weg.
$200 soll er dafür nur gekriegt haben.
Und beim Catering durfte er sich bedienen. Das
sind aber immer so Mythen, die kann ich nicht glauben, wieso denn $200 für einen Film?
Naja, wenn du den Film anguckst, glaube ich schon, dass der nur $200 gekriegt hat, weil der ist halt wirklich schlecht.
Ja gut, aber trotzdem...
Ja, der ist wirklich also schlecht.
$200 halte ich aber... Ja, klar, das ist ja auch okay, aber auch ein schlechter Film. Gut, Budget 5.000 insgesamt, ja, vielleicht das
nicht. Ja, es ist zumindest ein Bonmot, ein Talking Point übergekommen, weil niemand wird sich diesen Film mehr aus filmtechnischen Gründen angucken, sondern einfach, weil es eine interessante Fußnote ist oder zumindest da reinschauen. Ja. Aber ich habe den auch, aber ich hab nur Ausschnitte gesehen, also ich habe den nie komplett geschaut.
Selbst der lief mal auf RTL, also im Anschluss glaube ich sogar an Rambo 2.
Aber
selbst, jetzt erst recht.
Also ich weiß nicht, das Problem oder die Sache, warum ich den in meine Top 5 reingezogen habe, weil der mich als Kind wirklich geschockt hat. Weil ich kannte halt bis dato nur diese Stallone-Filme, die ich halt alle geil fand. Und dann kommt Randy.
Okay, in deine Flop 5 hast du ihn, ne?
Ja, Flop 5, ja.
Nicht, dass die Leute denken, was?
Entschuldigung, nein, in meine Flop 5. Nein, ich habe den halt gesehen, da war ich halt Stallone-Fan und habe schon so viele Filme von dem gesehen. Und der Typ war natürlich, der hatte natürlich irgendwie eine ikonische, keine Ahnung, Bedeutung für
ja,
mich.
Ja, das ist so.
Das ist Stallone, ne?
Also es hört sich so merkwürdig an, eben, dass der Film hält schlechthin. Hat einfach mal so ein niederes Sexfilmchen gesagt.
Und dann kommt dann dieses billige Sexfilmchen, wo er halt echt arschlecht spielt, der halt so ganz krude zusammengeschnitten ist, der halt so ein echt mieses Milieu irgendwie schildert. Stallone ist auch am Kiffen irgendwie in dem Film mehrfach. Mhm. Und der reißt halt so dieses gesamte Bild von Stallone eines kleinen Jungen ein, das man damals hatte. Und deswegen bin ich diesem Film im Nachhinein echt sehr, sehr böse.
Arschlochfilm.
Ja, also wirklich. Obwohl der Film, der ist halt einfach schlecht, aber
ja,
das war für mich so ein denkwürdiger Einschnitt in mein Stallone-Bild. So.
Stallone natürlich, der große, richtige Durchbruch, haben wir drüber gesprochen, war natürlich Rocky, dann Mitte der 70er, eine Handvoll kleine Rollen hier und da. Wir hatten zuletzt nochmal über Frankensteins Todesrennen gesprochen, wo er da einen der Rennfahrer gespielt hat. Natürlich auch mit Den großen Widersacher von Frankenstein, von David Carradine.
Den dann übrigens hier, wie heißt der von Fast and Furious, der Schwarze, der auch singt?
Tyrese Gibson.
Den hat Tyrese Gibson dann später gespielt bei dem Death Race Remake von Paul W.S. Anderson.
War das Jason Statham bei Death Race oder ist es einer der Goss-Brüder?
Nee, das war Jason Statham.
Weil
Luke Goss war später im zweiten Teil.
Ja. Ne? Weil es ist ja auch Luke Goss, ehemals Bros oder Bros, wie man sie hierzulande genannt hat, die Popgruppe.
Will I be famous?
Und jetzt ist er B-Movie-Action-Held, ne? Ja. Blade 2.
Aber das er hat ja auch noch den einen oder anderen, klasse Film gemacht.
Ja, ne? Aber zumindest fand ich auch sehr. Fand ich sehr ungewöhnlich, dass der da gelandet ist, aber da musste ich auch genau dran denken. Nachdem Rocky dann der Erfolg gewesen ist, kamen dann die Filme, die ersten, die bei dir hier auch auf der Liste sind und bei mir so ganz knapp dran vorbeigegangen sind, aber nur auch, weil ich den schon lange nicht mehr gesehen habe, haben wir hier Fist. Ein Mann geht seinen Weg. Der ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den geguckt habe. Ich weiß, das war der Gewerkschaftsfilm. Ne?
Das ist der Gewerkschafterfilm, ja, wo ich glaube, Stallone spielt den Chef einer Trucker-Gewerkschaft, wenn ich mich richtig entsinne.
Mhm.
Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen an Jimmy Hoffa und also zu dem gibt es ja auch einen Film mit Jack Nicholson, den ich auch empfehlen kann. Fand ich eigentlich echt ganz gut. Und das Ganze ist natürlich im Geiste dieser Gewerkschaftsrevolutionen und Streitereien, die es halt in Amerika in den frühen 70ern und so gab, angelehnt. Ich würde auch nicht behaupten, dass es Stallones bester Film ist oder sein bester Auftritt, aber ich fand es halt so geil, dass Stallone halt wirklich versucht, da schon so ein bisschen gegen sein Image irgendwie das
Muskelmacho genau, anzukämpfen. Ich bin kein großer Muskelberg, ich kämpfe für den kleinen Mann.
Ja, genau. Und irgendwie, ich mochte die Atmosphäre des Films. Es hatte so ein bisschen einen Hauch von Scorsese. Ja, also
welcher Film?
Fist, ein Mann geht seinen Weg.
Kenn ich gar nicht. Also F.I.S.T.
Ja, so hieß dann auch die Gewerkschaft, glaube ich, die um die es da geht.
Scheiße, das wäre ein guter Titel für den Eduard Laser Film.
Vielleicht Fast oder so.
Fast.
Ein Mann geht seinen Weg. Ja. Nochmal. Aber du hast ihn hinten zumindest in deiner Liste drauf mit doppelt geteilter Platz 10 mit Ernst für seine Voice-Performance.
Ich meine,
bei Top oder bei Flop?
Bei Top.
Echt jetzt?
Ernst, ja.
Boah.
Wieso?
Das finde ich einer der, also mit beschissensten Animationsfilme, die ich kenne.
Echt?
Das war der Woody Allen, ne?
Das war der Woody Allen-Film, ja. Ich fand den ganz witzig.
Echt?
Ja. Weil man merkt halt so viel von den, sag ich mal.
Die Schauspieler sind in den Figuren drin, ne?
Genau, und von
dem. Aber nicht auch, der hat so sein Stallone-Ameisengesicht gehabt, oder?
Genau. Ja. Und von diesem Image, was die ganzen Figuren da verkörpern, so. Also ich fand das, ich habe mir den gerne angeguckt.
Der kam ja zeitgleich mit A Bugs Life raus.
Genau. Und
genau.
Fand ich viel besser.
Würde ich auch gar nicht abstreiten. Trotzdem habe ich den, Ants konnte ich genießen. Also ich fand den unterhaltsam.
Ja.
Ja, okay. Zumindest ja, Fist hattest du hier mit dabei. Wir gehen ein bisschen weiter, da hat er Rocky 2 schon gedreht und über den hatten wir auch schon ein bisschen gesprochen. 81 ist auf unserer beiden Listen mit drauf, Nachtfalken oder Nighthawks. Yeah. Ein Film, der sich um den Terroristen Rutger Hauer dreht, der der beste Terrorist der Welt werden will, deshalb nach New York geht, sich das, Gesicht umoperieren lässt und gegen ja Sylvester Stallone und Billy Dee Williams, ist glaube ich sein Kollege.
Sein Kollege, ja.
Genau, die versuchen den, ach, wie hieß der nochmal, aber der hat auch wieder so einen speziellen Terroristennamen.
Ja, also ich weiß den Namen jetzt auch nicht mehr, aber der hat auf jeden Fall so, okay, der klingt schon böse.
Genau, aber es ist, der Film dreht sich eben darum, wie Stallone und Billy Dee Williams mit einem Terrorismusexperten zusammenarbeiten, um zu lernen, wie sie diesen Terroristen außer Kraft setzen können. Und der Film lebt wirklich primär aber von Rutger Hauer, der einfach mal ein richtig guter Antagonist da ist.
Er ist eigentlich auch mit das Highlight im Film. Ich meine, Stallone und Billy Dee Williams, klar, das sind die Helden so und
ich finde Stallone ein bisschen auch überemotional da. Also er ist so einfach stock ultra ernsthaft und übertrieben.
Ich glaube, Stallone hat zu dem Zeitpunkt irgendwie vielleicht sehr gerne Serpico gesehen. Ich finde, er macht so ein bisschen auf Al Pacino in Serpico.
Super Film.
Ja, super Film. Ja,
meiner Lieblings-Al Pacino.
Echt?
Wir können mal einen Al Pacino-Podcast machen. Ja. Das ist nämlich mein Lieblingsschauspieler und da kann ich eine Menge zu sagen. Im Gegensatz zu Stallone.
Das können wir, werden wir über alle Highlights sprechen, wie Jack und Jill. Oder war es die Nero? Nee, das war Al Pacino, ne?
Jack and Jill mit hier Jennifer Aniston und so.
Ja. Okay. Nein, mit...
Das waren jetzt die letzten...
Das Adam Sandler-Ding.
Adam Sandler als Frau.
Ja, meine ich doch.
Ja, ja, ich weiß. Aber nee, ein Pacino-Cast wäre aber auch sehr gut.
Reinhard Heymer Wolfgar.
Wolfgar!
So diese.
Und er läuft die Hälfte des Films Rutger Hauer, also Wolfgar, mit hier Maske sozusagen drüber, weil er lässt sich das Gesicht erst umoperieren in Rutger Hauer. es war auch interessant, du siehst eben dieses, also es ist wirklich verunsichernd sehr, wenn du dann diesen Wolfgar in diesen, ja, Anführungsstrich normalen Situationen siehst, in einem Nachtclub, oder er sucht sich eine Freundin, die er in einem Apartment danach erwürgt, damit er dann Platz hat, wo er dann pennen kann. Das ist schon, also wirklich sehr fies dargestellt und auch mit ziemlicher Härte die Szenen, das Ding in der Gondel später.
Die ganze Sequenz in der Gondel, die er ja als Geisel nimmt, das ist großartig, finde ich. Das ist noch dieses dieses alte 70er-Jahre-Thriller-Kino. So. Mhm. Da hat, also, ist genauso wie hier Entführung der U-Bahn Pelham 123.
Genau, der Walter Matthau, den
Original meinst, ne? Oder halt der hier mit dem Schiff, wie hieß der, 18 Stunden bis zur Ewigkeit. Mhm. Und diese ganzen Filme, und die finde ich halt immer, also die fand ich früher halt immer geil.
Das da konntest du nicht wegschalten, einfach, weil die wirklich sehr spannend. Das war halt auch
das, was man sehen durfte. Ne? Mhm. Also du hast ja nicht irgendwie diese Gewaltfeste oder diese Splatter-Orgien konntest du ja nicht immer sehen, beziehungsweise durftest du ja auch irgendwie als kleiner Junge nicht unbedingt von Elternseite aus sehen. Und das waren so Filme, die waren erlaubt. Mhm. Und dementsprechend waren diese Filme dann halt auch das, was man sich dann halt anschauen durfte und wo man sich auch gefreut hat, dass man das anschauen durfte.
Ja, und dafür, also ich hatte ihn kürzlich nochmal gesehen, wir hatten ja über die ominöse Blu-ray-Box mit Dolph Lundgren und Stallone, wo der Film dann mit dabei war. Und der wirkt zwar ordentlich veraltet, ist ja eben von 81, aber ist strukturell noch sehr sinnig verbaut und auch wie die Charakterinteraktionen da sind, wie am Ende das Ganze aufgelöst wird, wo die Hinweise vorher gesetzt werden. Und auch sehr schön finde ich, trotz der Gesichtsoperation von Rutger Hauer, du merkst, Stallone erkennt ihn an den Augen. Weil die Augen, den Blick, den kannst du nicht wegoperieren.
Nein.
500 Meter durch den Club weg. Ich dachte, was riecht hier gerade so zitronenmäßig? Es war ein nackter Simon.
Ein nackter Simon, eingeölt und in eingeseift.
Zitronen. In Zitronen, ihr wollt gar nicht wissen, für was ist das. Aber ja, ich habe ihn auch hier auf meiner Topliste. Du hast ihn sogar relativ weit oben.
Ich habe ihn eher im Hinterrand. Weil ich, wie gesagt, ich mag diese Spannung und ich mag auch vor allem diese Momente, die der Film sich gönnt, die halt wirklich bis zur Zerreißprobe oder bis zum Zerreißpunkt irgendwie gesteigert werden. Gerade halt zum Finale hin, da gibt's so eine Sequenz, wo man eigentlich nur sieht, wie zwei Leute sich in einem Flur annähern, aber das halt für, keine Ahnung, 10 Minuten oder so ungefähr gefühlt. Und der Film geht gerade mal 85 oder 95 Minuten. Und das finde ich halt großartig. Und auch dieser letzte Trick und wie Rutger Hauer, dann auch der letzte Blick von ihm, wie er dann guckt, das ist halt echt, ach, das ist großartig. Und auch die gesamte Sequenz in dieser Gondel, diese Geiselnahme, die finde ich halt so ultra geil verdichtet. Also du merkst halt schon wirklich, das ist so ein Film, den hast du ja früher angeguckt und du wusstest, wie es in dieser Kabine riecht.
Mhm.
So kam es mir irgendwie vor und das gibt's heute nicht mehr so oft, meiner
Ansicht. Er wird relativ häufig, glaube ich, auch wiederholt und gezeigt. Also falls ihr irgendwann mal im Fernsehen drüber stolpert, das ist so ein typischer, läuft auf dem ZDF von 0 bis 2 Uhr oder
genau.
So Film, der gerne mal gezeigt wird. Was du hier auch noch drauf hast, auch direkt im Umfeld 81, hat einen weiteren Film gemacht, den hast du Hier auf deiner Liste, auch auf der Nummer 7, ist Flucht oder Sieg.
Oh ja.
Ja, ich muss mal gucken, wie hieß der auf Englisch? Victory.
Victory
oder so.
Hieß er.
Sowas. Glaube ich auch ewig lange her, dass ich den geguckt habe. Es war Fußball, ja?
Fußball.
Fußball und nicht Fußball, nicht Football.
Fußball im Konzentrationslager oder im Gefangenenlager, sagen wir es
genau, mal. Genau, also so ein bisschen so die andere Version von Gridiron Gang oder so der Urfilm zumindest, wo es um American Football im Knast ging, hattest du hier Fußball im KZ?
Ja, vielleicht. Ich muss sagen, ich mag Flucht oder Sieg. Das ist nicht unbedingt ein Stallone-Film, ne? Stallone spielt den Torwart, glaube ich, und ist
wichtigste, auch, der wichtigste Platz auf dem Feld.
Ist so ein bisschen ja halt dann der italienische Heißsporn, glaube ich, auch im Film wird er so dargestellt. Und einer meiner Lieblingsfilme, also wirklich ein Film, den ich auch als Kind 10.000 Mal gesehen habe und den ich halt echt mag, das ist The Great Escape. Gesprengte Ketten heißt
Gesprengte Ketten, auf Deutsch. Ja, der ist super.
Steve
der
McQueen als Bunkerkönig.
Sidney Poitier, oder?
Nee. Also? Nee.
Doch.
Sidney Poitier?
Also Steve McQueen war der eine und ich bin mir
nicht sicher, wie heißt der im Englischen?
The Great Escape.
The Great Escape, ja.
Mit Charles Bronson, Steve McQueen, James Garner, wo sie halt in dem Gefangenenlager sind.
Es gab sehr viele, es gab Top-Gefängnisfilme dann genau, damals. Genau. Auch Alcatraz gefiel mir sehr gut mit Eastwood.
Dich gesprengte Ketten, wie heißt er denn?
Du meinst den, wo sie in den Bergen durch die Gegend drin?
Angekettet sind.
Ach so, Flucht in Ketten.
Flucht in Ketten.
Sorry, ja. Der ist geil.
Der ist auch cool. Der ist auch cool. Aber das ist jetzt nicht so dieser Kriegsgefangenenlager-Ausbruchsfilm. So.
Nee, ich habe kurz den verwechselt.
Und bei Flucht oder Sieg geht's ja halt darum, dass sie dieses Fußballspiel veranstalten, um quasi eine Art Ablenkungsmanöver von einem großen Ausbruch zu haben. Und für mich damals, ich habe den halt schon gesehen, da hatte ich schon die ganzen anderen Filme von Stallone gesehen. Und dann sehe ich Stallone da drin und denke mir so, okay.
Der wird da am Ende dann rauskommen und sagen, hier.
Was macht Stallone in so einem Film? Da bin ich mal gespannt. Und das Geile ist, das war dann für mich, den Satz habe ich auch bei dem ersten Mal, als wir versucht haben, diesen Podcast aufzuzeichnen. Der Film ist für mich so der Beweis, dass Stallone eine ganze Zeit lang keinen Film machen konnte, ohne darin zu bluten. Ja, und irgendwann springt er halt irgendwie, versucht einen Ball zu retten und springt halt mit voller Wucht mit seinem Kopf gegen den Torpfosten und hat halt die Platzwunde des Todes dann irgendwie am Schädel. Und
er ist macht natürlich trotzdem weiter. Held,
so, ja.
Er macht trotzdem weiter.
Und er macht natürlich trotzdem weiter. Und ja, wie gesagt, dieser Film ist jetzt nicht unbedingt der Stallone-Film, den ich so groß, also den ich zu schätzen weiß, sondern es ist eher so dieser Gefangenenlager-Film, der mich da damals, oder das Gefangenenlager-Atmosphäre-Flair, das mich damals so abgeholt hat. Also dementsprechend habe ich den auch mit in meine Liste genommen, weil den finde ich halt echt ganz geil.
Klar.
Und man muss halt leider auch sagen, es war schon irgendwie nicht so ganz einfach, eine Top 10 mit Stallone-Filmen zu erstellen, in denen halt nicht Rocky oder Rambo vorkommen.
Ja, aber es ist auch der Sinn der Sache gewesen. Und genau solche Filme würden potenziell ein bisschen hinten wegfallen, auch wenn sie für uns noch Relevanz haben. Es ist viel, was überschattet.
Ja.
Natürlich aus gerade solche Frühwerke.
Und ich sag mal, es gibt bestimmt Millionen Menschen, die auch sagen würden, der ist ja voll alt, den kenne ich nicht. Da würde ich ja ganz andere Filme irgendwie in meine Top-Ten-Liste packen als den. Aber wie gesagt, das ist halt ein Film, der mich damals halt als kleiner Junge echt richtig gut abgeholt hat. Und ich fand's halt cool, da war Fußball drin, Gefangenenlagerausbruch. Ja, Leute, die ich mochte, der hat ja eigentlich auch einen relativ prominenten Cast so. Und deswegen ist der bei mir in der Liste gelandet.
Ensemble-Gefängnisfilme. So gehört sich das. Wir springen weiter ins Jahr 1986 und da sind wir bei einem Film, den haben wir im Kino vor kurzem, vor einiger Zeit nochmal gesehen. Bei dir ist es Platz 2.
Bei mir ist es
Top 5, aber es könnte auch ruhig weiter oben stehen. Mein Name ist Maria Cobretti oder Marion Cobretti.
Maria.
Ja, die City Cobra.
Ja, ich fand, es gibt, glaube ich...
Echt, der ist bei dir auf Platz 2.
Ja, und ich habe wirklich lang mit mir gehadert.
Ein Golden Globus Masterpiece, in Anführungsstrichen.
Aber ich habe mir halt gedacht, wonach bewertest du jetzt alle Stallone-Filme außer Rocky und Rambo in deiner Top 10? Und dann muss ich sagen, nachdem, wie sie mich abgeholt haben und nachdem, wie oft ich die Filme gesehen habe und wie viel Lebenszeit ich quasi mit diesen Filmen verbracht habe.
Mit Schwarzenegger gab es doch auch einen City Cobra.
Der City High.
Der City High. Ja. Der ist auch ganz geil.
Raw Deal heißt der im Original. Oh. Der war ja wohl undercover mit.
Das ist cool.
Ja, aber nee, der gefällt mir auch ziemlich gut. Aber ich würde die hatte ich zusammen beide auf einer Kassette. Ja, weil das war meine City-Kassette.
thematisch
ja,
schon.
Ja, genau. Also ich will mal sehen, endlich was zusammenpasst.
Und City Slickers kam wahrscheinlich hinterher als Longplay-Off.
City Cobra, Cobretti, ja, die coolste Sau des, ich glaube, der LA-Polizei, oder?
Natürlich.
Weißt du, Los Angeles, mit diesem fantastischen Intro im Supermarkt, wo er dann durchgeht und langsam seine Kanone durchlädt. Und
du bist eine Krankheit. Ich bin die Medizin.
Was bei mir bei dem Film ist, ins Gehirn gebrannt hat, ist das Poster. Ja, weiß ich noch, das habe ich irgendwann als Kind gesehen, super. Wo er mit dieser Maschinenpistole steht, die noch oben so ein Lasersight drauf hat.
Mit dem roten Hintergrund.
Und der Goldkette. Und es ist einfach, es ist 1000% Macho. Mhm. Aber es ist so übertrieben. Wenn du es heutzutage sehen würdest, würdest du sagen, okay, neuer Edward Laser-Film oder irgendwie sowas. Also es ist so, oder Stanley Balls oder weiß ich, völlig übertrieben, aber damals wie immer, ne, 80s, keine Selbstironie, wir meinen den Scheiß ernst, er ist einfach der Shit, der Typ. Und ich habe den Film, glaube ich, erst Jahre später gesehen, aber dieses Poster immer im Kopf gehabt irgendwie.
Ja, aber dann gibt's ja auch, der Trailer war ja halt schon geil. Da gibt's ja dieser Trailer.
Ich hab's mir gerade nochmal angeguckt, ich werde das Poster mir jetzt bestellen in die Wohnung hängen.
Ja, das, ich hab in meinem Hefter, den ich in der Schule hatte, ich habe das Bild ausgestellt und es draufgeklebt.
Ja, es ist halt geil.
Es ist wirklich top.
Es gehört zu den Top 10.
Es ist der Hammer.
Und dann, dann ist ja dieser geile Trailer, der auch gleichzeitig der Anfang vom Film ist, wo du diese Knarre so siehst. In Amerika passiert alle 24 Stunden, bla 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 bla. Ja. Und Tag für Tag kommt es zu 275 Vergewaltigungen. Bam. Ey, das ist so gut. Das ist einfach so gut. Der Film ist stumpf. Ja, ja. Stallone hat den auch irgendwie innerhalb von 14 Stunden das Drehbuch geschrieben, so ich weiß. Mal irgendwann gehört
haben. Es ist daneben auch eine, also es war ja eine relativ gut budgetierte Globus-Produktion, also von der Massenproduktionsschiene, die solche Meisterwerke wie die Barbaren und Masters of the Universe hervorgebracht
aber
hat.
Aber auch halt over the top.
Ne? Aber auch halt over the top.
Auf oder Highlander.
Highlander war nicht die.
Highlander ist von Canon.
Echt? Ist das echt?
Highlander ist über Canon
raus. Okay, aber dann, okay. Das war mir nicht bewusst, dann haben sie einen richtig geilen gemacht und viele, die geil sind, weil sie einfach so.
No, Runaway Train?
Okay, ja, da. Okay, wir wollen hier nicht, das ist dann für den Golden Globus Cast. Mechanim und Goran Action. Als wir den nochmal gesehen haben, kamen viele schöne Erinnerungen zurück im Kino. Das ist auch schön, dass du den mit einer Crowd dann sozusagen dann siehst, die dann auch die Szenen zurechtfertigen wissen. So viel diese kleinen Details, wie er Pizza mit einer Schere schneidet.
Ja, genau.
Oder der ganze,
und dann den Karton zurück, glaube ich, in den Kühlschrank stellt.
So gut. So hast du so kleine Bilder und denkst, okay, er ist so ein niederer Polizist, kann sich aber so ein ultrateures Loft leisten, wo er einzeln hier über der Stadt wohnt.
Naja, und diese geile Karre, ne?
Ja.
Diese geile Karre mit diesen Chrom-Spiegelfelgen, die komplett ausgefüllt waren. Herrlich.
War das da, wo er sich und Brigitte Nielsen kennengelernt haben? Oder zumindest, oder waren die da schon zusammen? Weil das ist ja quasi die Geschichte, er beschützt das Model Brigitte Nielsen, die das nächste Ziel eines Serienkillers ist.
Vom Nachtschlitzer. Übrigens, wie heißt der? Brian Thompson?
Brian Thompson, ja.
Ich fand es so geil damals, als wir da in dem Kino waren, im Metropolis-Kino. Mhm. Und es nicht um Stallone ging, es ging nicht um Brigitte Nielsen, es ging nicht darum, dass dieser,
Brian Thompson, ja.
Dass dieser Film so ein typisches 80er-Jahre-Macho-Man-Filmklischee ist, sondern halt, es ging um Brian Thompson. Also der Typ hat da wirklich sich die Zeit genommen, mal ein bisschen über Brian Thompson zu referieren, den man ja wirklich auch nur aus Nebenrollen.
Ja, also das Pech bei ihm ist, er hat so einen Allerweltsnamen, Brian Thompson. Ja. Ja, also nichts, wo du, wenn er Brian Blaskovic oder so gießen hätte, da würde ich dran erinnern, aber sein Gesicht hat jeder gesehen.
Sein Gesicht kennt jeder. Und wer auch Fright Night, mein Nachbar, der Vampir gesehen hat, der wird ihn daher
auch kennen.
Ne? Ja, im zweiten. Wo er so schön hier den Bauch aufschlitzt und dann kommen die ganzen Insekten raus. Ey.
Ja, also wirklich ein schöner Antagonist und eben purer, sich ultra ernst nehmender 80er-Jahre-Action-Schlock mit auch später, wenn die ganzen Motorradgangs kommen und die dann Unterschlupf gefunden haben, wo er dann Sprengstoff baut mit den Sachen, die Brigitte Nielsen im Supermarkt gekauft hat. Also alles und wirklich...
Mit der Lockenkopf-Polizistin, die sich noch als Verräterin entpuppt.
Ja, genau. Ah, die ganz Schlimme, die sich dann am Chef der Biker-Gang...
Genau.
Ah.
Ganz schlimme Frau.
Ja.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe diesen Film, keine Ahnung, weiß ich nicht, 20, 30 Mal gesehen, mehr sogar. Ich meine, ich bin ja extra mit dir nochmal ins Kino gegangen, weil ich ihn so geil finde. Und deswegen, also der verbindet schon ein großes Stück Jugend von mir und deswegen habe ich den auf 2 gepackt. Ja, nicht, weil er es unbedingt verdient, sondern einfach, weil er, weiß ich nicht, so, weil ich den halt wirklich so oft gesehen habe und weil ich halt auch dieses ganze Image, was du jetzt auch...
unbedingt wieder sehen.
Ja.
Das war im Kino gesehen. Wirklich, der in Metropolis, das war halt echt lustig.
War voll?
Ja, war auch relativ, ja. War einigermaßen. War so, also Sonntagnachmittagsveranstaltung.
Ja, bei Star Crash war auf jeden Fall mehr los und mehr Stimmung. Aber der war trotzdem, war der gut besucht.
Ja.
Und es hat echt Spaß gemacht.
Wir schauen dir mal so, Ede, ohne was dabei produzieren zu müssen, weil ich habe Bock, das Ding tatsächlich jetzt gleich auch nochmal. Also nicht gleich
sofort. Audio-Flick dazu, was geht.
Je nachdem. Der nächste Film, der hier drauf ist, du hast ihn nicht auf deiner Liste. Ich weiß, es ist kein objektiv guter Film, aber ich mag ihn so. Er ist meine Top 4. Es ist Over the Top.
Mein Papa schlägt sie alle.
The winner takes it all. Loser takes the fall. Over the top. Das ist das Rosinenbrötchen.
Ja, komm, gib mal einen Zacken ab da.
Jetzt ist das Family Guy bewusst.
Oh, jetzt isst er uns hier einen vor.
Das Käsebrötchen immerhin. Die Käseschnitte. Oh, mit schön viel Schinken drauf.
Oh, verdammt, ey.
Sylvester Stallone will die Zuneigung seines ihm entfremdeten Sohnes zurückholen, nachdem die Mutter verstirbt innerhalb des Films, ne?
Oder verstirbt innerhalb des Films.
Innerhalb des Films.
Ist aber todkrank und will halt einfach, dass sein Vater nochmal Zeit mit seinem Sohn verbringt.
Genau, und der Vater ist aber unterwegs als Truckfahrer und natürlich einer der aspirierenden Armdrück-Champions, der an der Weltmeisterschaft teilnehmen will, hat er eben das, dass die Frau oder die Frau, mit der er nicht mehr zusammen ist, dann im Sterben liegt und der Junge, den er nie so richtig kennengelernt hat, da ist. Und es ist ein Drama um eine Vater-Sohn-Beziehung, die sich erst wieder entwickeln muss, um einen Schwiegervater, der alles dafür tut, dass diese Vater-Sohn-Beziehung nicht entsteht, und um super dicke Muckis und Baseball-Caps, die zurückgedreht werden und Armdrücken.
Und Expander im Auto, also im Truck.
Ja, ja, klar, selbst Auto fahren und dabei trainieren. Das ist die muskulöseste Phase, die Stallone jemals hatte, oder? Weil die sind ja raus, die Muskelberge, nach oben hin gewandert.
Ja, war das so
gravierend? Weil ich hatte mal das Gefühl, gerade die Armmuskulatur, weil die auch so sehr gerade im späteren Teil des Films, wo es primär um diese Weltmeisterschaft geht, was ja eigentlich Armdrücken nach Armdrücken und ein Truck fährt durch ein Haus und dann wieder Armdrücken und so weiter geht, man hat einfach nur den Schweiß und die Sammy Hagar Rockmusik und dicke Muckis gesehen. Die ganze Zeit über. Und ein Junge, der sich seinem Vater eingenähert hat.
Der aussah wie ein Mädchen. Muss ich sagen.
Stimmt, der hatte so einen Mopschnitt.
Ja.
So eine Frisur.
Aber auch vom Gesicht her. Ich mochte den Jungen nie. Ich fand's
da weiß man, warum der Vater weg war.
Ja, ich fand's wirklich furchtbar, als kleiner Junge mit anzusehen, der selbst unter, sag ich mal, den Folgen und Effekten einer Scheidung irgendwie gelebt hat. Fand ich es furchtbar mit anzusehen, wie dieser kleine Junge irgendwie so ignorant und schnöselig
war. Ja, wirklich,
so,
ja, ich habe mitgelitten mit Stallone.
Und ich habe wirklich echt mitgelitten mit Stallone, weil so wäre ich nie gewesen. Also so, zu diesem Zeitpunkt wäre ich das einfach nicht gewesen. Und das fand ich furchtbar. Es war einfach eine dumme Darstellung von jemandem, der seinen Vater lange in der Zeit nicht gesehen hat. Und der so indoktriniert wurde. Ich meine, ey, wirklich, wer Scheidungskind ist, der weiß, dass Eltern irgendwie ihren Frust, den sie auf den Ehepartner oder nicht mehr Ehepartner haben, dass sie den auch immer, selbst wenn sie sich Mühe geben, mit auf die Kinder transportieren und immer irgendwie mal einen Spruch bringen und so weiter. Aber so indoktriniert, wie der Junge war, das fand ich einfach nur ätzend. Deswegen habe ich den Film auch nicht bei mir in der Liste drin.
Ist auch absolut verständlich, wirklich nuancierte Darstellung der Thematik, die zu deren Stallone absolut fähig ist, sowas zu machen. Man kann es ja durch die anderen Filme auch sehen, dass er dem Thema auch gerecht hätte werden können. Der Film war nochmal relativ großer Gegenstand in der Golden und Globus Doku.
War ja auch ein Riesendeal für die beiden.
War ein Riesendeal, weil das sollte auch eigentlich das Magnum Opus der Firma werden, wo wir richtig viel Geld in die Hand genommen wurde. Stallone ist damit dabei auch, und jetzt haben wir das Bild da wieder.
Ich meine, guck mal, dieses ohrfeigen Gesicht an.
Wie der ausschaut.
Ein richtiges Arschlochkind.
Wie der ausschaut. Das ist aber nicht der später bei Baywatch. Nee, das war der andere. Der sieht ein bisschen so ähnlich aus.
Der bei Baywatch war, der hat bei Ford Fairlane mitgespielt.
Ah, okay. Der Typ ist es gewesen. Aber nein, das war was, wo Golden Globes viele in die Hand genommen haben. Ich glaube auch, der eine von den beiden, der Mechanim oder so, der das Drehbuch geschrieben hat.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Zumindest
Mechanim Golan. Ja, der hat auch Regie geführt.
Genau. Ne? Also der natürlich große Filme wie Delta Force und solche Sachen inszeniert hat. Es hieß dann auch immer so richtig, er hatte seine Vision, die er durchsetzen will, und ihm war nicht bewusst, oder er hat gedacht, ey, Armdrücken, das ist das ganz große Ding, und wenn wir die Geschichte so emotional darstellen, der Film wird durch die Decke gehen. Der wird hunderte von Millionen Dollar einspielen. Er hat's nicht gemacht.
Nee,
nicht wirklich. Auch kreativ, ey, ich gebe zu, es ist kein wirklich guter Film, den man sich immer wieder angucken kann, aber ich habe trotzdem sehr, sehr oft gesehen, einfach diese Stimmung, die er transportiert, die Musik, ja, dieser 80er-Charme.
Ey, das will ich auch gar nicht abschreiten. Der ist natürlich von der Atmosphäre her, ist der das, also hat der schon ziemlich viel von all dem, was die anderen Filme auch ausmachen oder was wir immer wieder zu schätzen wissen. Aber ja, ich muss sagen, ich fand den aber auch echt eine über weite Strecken hinweg langweilig. Mhm. Weil du hast ja am Ende hast ja nur diesen Armdrück-Contest und davor passiert ja nicht viel. Da gibt's ja einmal diese Szene in diesem Truckstop, wo er da von dem, ich glaube, er macht einen Armdrücken und wird dann von dem dicken Glatzkopf mit dem geilen Truckerbart irgendwie nochmal rausgefordert, der ja im kompletten Film nur schwitzt. Im gesamten Film siehst du nicht einmal irgendwie unschwitzen. Und dann war's das ja auch. Da passiert ja nicht viel. Dieses krampfhaft dramatisch herbeigeführte Finale, wo er da mit dem Truck in die, in die Bude vom Opa fährt.
Es fühlt sich nicht so besonders verdient an. Also es ist alles so märchenhaft dargelegt. Er muss nur den Wettbewerb gewinnen und dann gibt's den neuen Truck und alles das, was er braucht. Aber dann bietet der reiche Opa, damit er den Sohn nicht mehr sieht, dann den Truck an und gibt aus seinem Leben raus. Es ist arg konstruiert. Ich kann es aber trotzdem der Nostalgie wegen nicht umhin, den von meiner Liste.
Und Tom Cruise macht dasselbe nochmal mit Cocktail.
Nah dran war es zumindest von der Produktionsseite
aus. Der Vater hat ihm auch Geld geben, damit er aus dem Leben von seiner Tochter verschwindet.
Ja, hört euch den Tom Cruise Podcast an, da haben wir auch sehr ausführlich drüber gequatscht. Der nächste Film, Daniel, den haben das wir beide. Das war übrigens
Robert Lodger, ne?
Robert Lodger.
Lodger.
Ist vor kurzem verstorben, ne? Vor ein paar Monaten.
Ja, dann hat er es aber noch für Independence Day 2 geschafft.
Er hat ja das vielleicht vor vielen Jahren abgedreht, aber Robert Lodger ist leider verstorben vor einiger Zeit. Der nächste Film, den wir hier haben, ist auf unserer beider Listen drauf. Im Jahr 1989. Du hast den auf Platz 4. Ich habe ihn auf Platz 9 ein bisschen weiter hinten, aber auch, das kann eh immer ein bisschen springen. Wir sind wieder im Knast.
Oh.
Oder es ist nämlich Lock Up. Überleben ist alles.
Ja. Großartiger Film.
Sehr schöner Film. Weswegen war Stallone im Knast, sozusagen?
Er wurde gelinkt, also er war eigentlich im...
Eigentlich ist er der Gute, aber er sitzt ab.
Ja, er war auch schon kurz davor, also seine Zeit zu beenden.
Ja, dieses angenehme Gefängnis, in Anführungsstrichen, dieses Resozialisierungsgefängnis, wo die Leute an Autos rumschrauben.
Genau.
Lass mal, wo du denkst, ja okay, gleich ist es vorbei.
Aber dann gibt es einen Direktor namens Drum Ghoul, dargestellt von einem großartig fiesen Donald Sutherland, der noch eine Rechnung mit Stallone offen hat, mit Frank, so heißt er im Film, und ihn dann quasi in seinen Knast verlegen lässt. Und um dem Typ, also um Frank halt nochmal das Leben zur Hölle zu machen, beziehungsweise Frank dazu zu bringen, ja, sich so zu verhalten, dass er ihn noch weiter länger einknacken kann.
Genau. Wenn ich nur sehe, dass du irgendwas machst, was hier dem nicht entspricht, dann halte ich dich für immer hier.
Und er will quasi Frank brechen.
Mhm.
Das ist sein erklärtes Ziel. Und der Film ist echt, ich mag den. Ich habe den am Anfang, als kleiner Junge habe ich den gesehen und war nicht so ganz irgendwie erpicht. Ich meine, ich bin zwar großer Fan von Knastfilmen, aber als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, oh, war der mir eine Spur zu depressiv und düster.
Mhm.
Aber im Nachhinein muss man halt wirklich feststellen, geil. Weil so finster wie dieser Film war selten einer der Stallone-Filme zu diesem Zeitpunkt. Ja, und
so ein bisschen eine Analogie, auch guten Leuten kann sowas passieren. Ja. Ja.
Und da fand ich halt, da war der Antagonist so stark, dass man halt ständig die ganze Zeit irgendwie auf der Seite von Stallone war und mit ihm gefiebert hat und irgendwie das alles ganz, ganz schrecklich fand, was da in dem Knast passiert ist.
Ja, er ist auf eine gewisse Art, war der schon geerdet, vergleichsweise mit vielen anderen Filmen, die er gemacht hat, gerade in dem Umfeld, wenn er von Over the Top kommt und Rambo 3 Grad gemacht hat und dann kommt so ein Lock-Up
dazwischen. Halt nicht mehr dieser Übermensch. Das fand ich geil, dass er da halt so dieses verletzliche Ding irgendwie rausgeholt hat.
Mhm.
Und der Film an sich, auch das, ne, das, der Film, der gibt sich ziemlich viel Mühe, um authentisch zu wirken, weil unter anderem das Gefängnis, wo die gedreht haben, das ist irgendwie so Rawhide State Prison oder sonst irgendwas, ganz berühmter Knast, wurde schon für diverse Filme irgendwie als Location hier, Hurricane mit Denzel Washington, glaube ich, war da drin und auch...
Wie heißt der?
Was der Film, meinst du? Oder?
Denzel Washington. Ach. Ja, okay.
Denzel.
Denzel.
Denzel Washington.
Ja. Ron Perlman ist auch noch.
Ron Perlman saß auch ein. Das ist immer noch mein Liebling, der Ron Perlman.
Ocean's Eleven. Am Ende, wenn George Clooney aus dem Knast geholt wird, ist der gleiche Knast wie Lock Up.
Hätte die Kamera ein bisschen weiter geschwenkt, wäre dann auch der Charakter von Stallone wieder zurück im Knast.
Und das East Jersey State Prison.
East Jersey State Prison. Und die ganzen Knackis sind echte Knackis. Die haben pro Tag, haben die sich von, glaube ich, knapp 2000 Häftlingen oder so, haben die sich 200 pro Tag irgendwie ausgesucht. Die haben irgendwie einen Tagessatz von ein paar 20 Dollar gekriegt und durften dann da quasi Statisten mimen.
Ich bin schon im Knast.
Und jetzt gemacht bei Collars, Farben der Gewalt zum Beispiel, das sind ja auch alles echte Gangmitglieder, die da mitspielen. Mhm. Übrigens.
Ja. Ja, das vermittelt.
Und der Gegenspieler, weißt du, wer der Gegenspieler ist von Stallone Lock Up? Also der Knast, also der knacki Gegenspieler so gesehen. Da gibt's ja einen Typ, der macht ihm die ganze Zeit so das Leben schwer.
Wer war's?
Das ist der Billy aus Predator, den
Sonne. Ah, okay.
Ich weiß nicht mehr, wer genau. Sonny irgendwas?
Ja, also der indianischstämmige.
Genau,
ja.
Genau.
Sonny Landham.
Ja, der ist super.
Chink,
okay, so heißt er.
Jetzt, ja, war Sonny Landham auch der eine beim Kuckucksnest oder kriege ich die durcheinander?
Nee. Aber bei 48
Stunden.
48 Stunden, okay, ja, da habe ich das Gesicht noch.
Und Danny Trejo hat auch einen Auftritt da. Der spielt
der war einer der Häftlinge, der schon da einsaß wahrscheinlich.
Der spielt einen von seiner Gang, von Sonny Landhams Gang.
Ja. Lock Up, ein schöner Film, Film, der sich anders anfühlt, gerade im Umfeld, wo er geschaffen wurde. Das gilt nicht nur für die Filme, die vorher geschaffen wurden, wie eben Rambo 3 und Over the Top, sondern auch der Film, der danach entstanden ist, 1989, im gleichen Jahr, den haben wir beide auf der Liste. Warte mal, ich habe ihn auf Platz 5. Du hast ihn auf Platz 8. Tango und Cash.
Yes. Er wäre auch in meiner Liste.
Was wäre denn bisher, also...
Naja, dadurch, dass man ja jeden Rocky-Film einzeln bewerten muss.
Die Rocky, die musst du ja ausklammern. Also es geht ja um eine Top 10 von Sylvester Stallone ohne Rocky und ohne Rambo.
Ohne Rocky.
Genau, und
ohne
deshalb haben wir
deswegen, separat. Das ist schwieriger an der ganzen Geschichte.
Okay, dann wäre der wahrscheinlich auch weiter oben bei mir. Tango und Cash wäre dann wahrscheinlich so... Ja, schon so unter den Top 5 wahrscheinlich.
Also Tango und Cash lebt vor allem auch eben durch diese sehr schöne Chemie zwischen Stallone und Kurt Russell. Ich dachte für lange Jahre, diese eine berühmte Szene, wo Stallone auf der Autobahn steht, ja, die Kanone durchlädt, das Auto fährt auf ihn zu und er seelenruhig macht die Kanone fertig und schießt dann sozusagen so, dass der Truck direkt vor ihm anhält.
Ich sag mal auf Platz 5.
Platz 5 ist auch okay. Da habe ich ihn nämlich dann auch mit dabei. Hatten wir auch schon anderswo drüber geredet, aber ich dachte immer, ich habe Police Story danach erst gesehen von Jackie Chan. Der ist ja vorher entstanden. Stallone hat einfach 1:1 die Szene aus Police Story genommen und dort drin verbaut.
Das Schwein.
Das ist alles Schwein. Aber wer weiß, wo Qualität ist.
Schneit's in Kalifornien?
So viele Szenen auch. Aber einfach, der hatte eben, also er war lustig.
Ja.
Ja, also hatte viel Humor drin verbaut, viele kleine Szenen.
War eine
Buddy-Comedy, ja. Und Stallone ein bisschen entgegen der Rolle, in Anführungsstrichen, weil er war ja immer so ein bisschen dieser geleckte Typ im Anzug dann da. Na, was du normalerweise nicht von ihm in der Form siehst. Und Kurt Russell war der Bad Boy Cop.
Er ist halt super, weil die beiden natürlich zu dem Zeitpunkt mega auf dem Höhepunkt ihrer Karriere so ungefähr waren. Und beide so Machos und beide bekannt dafür, in ihren Rollen auf jeden Fall das Alpha-Männchen zu sein. Und dann hattest du plötzlich zwei so Alpha-Männchen, wo du genau weißt, keiner kann die Schnauze halten, wenn der andere einen Spruch macht. Und das haben sie halt wirklich, wirklich perfektioniert in dem Film, weil du die jedes Mal denkst, jetzt mag ich Kurt Russell ein bisschen mehr, jetzt ist Stallone ein bisschen cooler, aber eigentlich magst du sie beide und du merkst auch, dass sie sich eigentlich auch cool finden, aber es sind halt zwei Machos, die es nicht zeigen können.
Mhm.
Ich muss aber sagen, ich fand Kurt Russell immer ein bisschen cooler in Tango.
Ey, Kurt Russell ist auch cooler als Sylvester Stallone generell.
Oh, und am Ende, also
Kurt Russell ist, Alter.
Kurt Russell gräbt die Schwester von Stallones Charakter an, so war das
Terry,
doch, ne?
Terry Hatcher,
natürlich. Der Bösewicht Jack Palance hat ihn diesmal gespielt, natürlich einer der großen Bösewichte der Filmgeschichte.
Aber der war leider sehr,
der war
sehr
nicht
schwach.
So toll.
Ich fand den, also das ist so ein Grund für mich, warum Tango Cash weiter unten landet irgendwie, weil ich fand das Finale, wie halt auch Jack Palance als Bösewicht, fand ich halt irgendwie enttäuschend. Also dafür, dass vorher eigentlich echt immer ein paar geile Szenen gemacht worden, also installiert worden sind, fand ich das Finale, wo sie dann mit diesem Jeep über diese Müllhalde brettern und so, Da hat man zu wenig, da siehst du nur ein paar Fahrzeuge durch die Gegend springen, ja. Aber das wirkt alles so unzusammenhängend.
Es hätte, also dafür, wo der drauf hingebaut hat, da hätte nochmal ein bisschen was anderes passieren können am Ende, da pflichte ich bei.
Ja. Kleiner Fun Fact. Sylvester Stallone und Kurt Russell sind zusammen wieder vor der Kamera in Guardians of the Galaxy 2.
Ach. Ja, stimmt, das kam ja gestern.
Es holt sie alle zusammen, dieses Marvel-Universum.
Ja, ich war ja der Ansicht, Stallone wird jetzt Papa Star-Lord, aber das ist ja schon Kurt Russell. Mal gucken, vielleicht ist dann ja...
Aber es ist schön, dass Kurt Russell jetzt auch wieder für solche Blockbuster-Franchises verwendet wird. Ist ja bei Fast and Furious jetzt mit dabei. Jetzt auch in den Marvel-Sachen gelandet. Wir brauchen alle eigentlich wieder zurück. Von den coolen Leuten in coolen Rollen. Und bitte nicht die schlechten Aufgüsse von heute Abend. Oh, oh. Ja, das ist wirklich ein sehr... Also wir sehen gerade ein Bild von Stallone im Anzug und mit dieser Brille da noch dazu...
Wie hieß der Typ vom Wrestling IRS?
Ja, stimmt. Der sieht ein bisschen aus wie Irvin R. Scheister.
Ja, genau.
Der Steuermann. Also der Steuermann. Stimmt, hat immer ein bisschen was auch davon gehabt. Ja, aber schöner Film, den ich mir auch immer wieder gerne angucke. Von da aus kommen wir leider in die Flop-Phase oder in die frühe Flop-Phase von Stallone, denn im Anschluss, er hat Rocky 5 gedreht, da haben wir mehr als genug darüber gesagt. Und dann zwei Filme, die auf unser beider Flop-Listen stehen, aber ja, einer, der auf unser beiden steht und einen, den ich nur habe. Den ersten Film, den hatte ich mir in Vorbereitung für den letzten Stallone-Cast vor 5 Jahren nochmal angeschaut, weil ich den nie gesehen hatte vorher.
Vom Regen in die Traufe.
Ja, Oscar. Vom Regen in die Traufe. Der Versuch, nachdem Schwarzenegger mit seinen Komödien erfolgreich war, wie Twins damals oder wie Kindergartenkopf, wo man gesehen hat, auch der Actionstar kann lustiges Zeug machen. Stallone, das ist ja so ein lustiger Typ. Lass uns mal auch einen Film machen, wo er seine komödiantische Seite zeigen kann. Und es geht darum, dass er eben ein Mafioso seinem Vater auf dem Sterbebett verspricht, dass er wird clean werden und das ist lustig.
Naja.
Ja, also mehr, echt, ich habe den auch schon seitdem, ich hatte ihn damals frisch im Kopf geguckt für das, ich habe ihn verdrängt seitdem. Mir ist nur noch übergeblieben, dass ich den nicht wirklich gut fand.
Ich kenne auch wirklich nur noch eine einzige Szene, das ist da, wenn er aus dem Auto kommt, aus dem Auto aussteigt und das reicht.
Ich erinnere mich auch, ich habe den, glaube ich, sogar im Kino gesehen und ich fand den stinklangweilig und ich erinnere mich aber an nichts mehr.
Aber Bella Mutti spielt mit,
das war ja. Ich habe im Hinterkopf habe ich auch noch, dass der wurde in der Bravo damals ziemlich gehypt. Guck mal, Stallone, der hat auch seine, guck mal, was der da machen kann. Das ist der lustigste Film des Jahres, also die typische Werbescheiße, die dann in solchen Zeitschriften.
Aber ich fand das unterwegs auch, im Gegensatz zu Schwarzenegger, ne? Ich meine, guck mal, die Prämisse ist, Schwarzenegger ist der Bruder von Danny DeVito. Danny DeVito.
Ja,
klingt lustig.
Und das eineiige Zwillinge, es funktioniert vom Konzept aus.
Macht Bock, also habe ich Lust drauf. So,
auch Kindergartenkopf, genau. Verstehst du auch sofort.
Kindergartenkopf, auch cool. Aber Oscar, so, ich wusste überhaupt nicht, was dieser Film irgendwie von mir will, was der soll, wen der ansprechen soll.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, auf dem Set, weil die Seite hat er ja relativ wenig in dem Film gezeigt, weil er gern die dramatische dann verkörpert hat. Aber der ist bestimmt ein umgänglicher und Typ und der viel Jokes macht und so weiter. Sagt, ey, deine Seite, die möchten wir auch gerne mal auf der Leinwand sehen und nicht nur Backstage. Nur hat sich das in einem nicht vernünftigen Vehikel dann ergeben. Also das,
weiß ich nicht. Also selbst... Nee, also so Gangster-Klamotten gab's ja und die haben ja auch teilweise schon, waren ja schon ganz cool.
Ja.
Das ist kein zweiter Clou, das ist kein Bugsy Malone, das ist, weiß ich nicht, also das ist alles Dreck.
Apropos unlustig, bei uns beiden.
John Landis, ne?
Der ist von John Landis.
Mhm. Echt?
Boah, Alter.
Eieieiei.
Das war aber auch ein tiefer Absturz von Prinz Ostermunda dann zu sowas, ey.
Der kleine Prinz ist jetzt sauber.
Nee.
Bei uns beiden auf Platz 2 der Flop-Liste, direkt im Anschluss, im Jahr 92, Stopp oder meine Mami schießt.
Oh, der ist ultra scheiße.
Ultra scheiße.
Den hasse ich wie die Pest.
Estelle Getty war's, ne?
Ich hasse allein
der Titel
schon. Der Titel ist schon scheiße. Estelle Getty, Golden Girl, braucht auch kein Mensch in diesem Film. Und ich hasse allein schon diese Klamotten, mit denen Stallone die ganze Zeit im Film
ist. Immer so ein braunes Sakko.
Dieses braune Kordsakko und so eine grüne Hose, glaube ich, das ist einfach...
Vor allem der Film hat so, also ich meine, der Titel sagt schon alles aus und der Film hat genau eine Joke-Prämisse, nämlich, dass sie halt die Alte ist, die das Faustdick in den Ohren hat, so ungefähr. Und das wird über 1,5 Stunden gestretched. Und
bis er dann im Finale seinen scheiß Satz sagen darf.
Ja.
Stopp! Oder meine Mami schießt.
Und dann im Kino, haha!
Zeig mir den Finger. Ja. Ah, cool. Da
yeah. Clever, clever.
Oh, nee, der ist wirklich ein Drecksfilm, ey.
Das ist reine Zeitverschwendung.
Ich weiß auch nicht mehr, worum es geht.
Ich also, weiß es auch nicht mehr. Irgendwas mit dem großen Einkaufszentrum oder einem großen Kaufhauskette. Und also
Ich bin fast versucht, nochmal reinzuwerfen, so ein bisschen also durchzuskippen oder so.
Potenziell ja, einfach nochmal, um sich dann wieder ein bisschen aufzufrischen. Ich hatte ihn damals immer auch so, ich glaube auf einer Kassette, das war dann die Mami Collection mit Schmeiß die Mama aus dem Zug. Der ein wesentlich auch, also ich, zumindest damals war ich besser unterhalten von dem hier. Es waren, glaube ich, Billy Crystal und Danny DeVito, die dann geplant haben.
Aber Schmeiß die Mama aus dem Zug ist was ganz
anderes. Ich hatte die beiden auf der Kassette. Ich habe den Schmeiß die Mama aus dem Zug wesentlich öfters gesehen.
Ja, der war auch der wesentlich bessere Film. Also ich glaube, ich habe sogar ein paar Mal Stopp oder meine Mami schießt gesehen, weil ich nicht glauben wollte, wie scheiße dieser Film ist.
Ich gucke jetzt noch mal. Ah, immer noch scheiße. Ah, ich gucke morgen noch mal. Vielleicht gefällt er mir dann besser. Na, immer noch scheiße.
Stallone aber ist wieder zurückgekommen zum Actionfach danach. Und dann kam die Phase, wo er Mitte der 90er zumindest eine Handvoll solide, bis interessante und sehr gute Sachen auch gemacht hat. Bei uns beiden auf der Liste drauf. Bei mir ist er auf der 2 sogar. Und bei dir hast du ihn auf Platz 8, Daniel, oder auf Platz 9 sogar, Daniel, ist Cliffhanger. Nur die Starken überleben.
Du hast Cliffhanger auf 2.
Ich habe ihn relativ weit rum. Ich habe ihn auch sehr gerne geguckt.
Okay.
Damals.
Ja, du, ich meine, der. Ich muss sagen, ne?
Hast du den mal wieder
geguckt? Ich habe den seitdem nicht wieder gesehen. Das stimmt.
Der lief letztens im Fernsehen.
Da spricht die Nostalgie.
Aber ich muss sagen, der Anfang, auch wenn da vieles an Greenscreen dabei ist, da sind so viele, sag ich mal, echte Aufnahmen dabei.
Der Anfang ist schon sehr beeindruckend mit Nein!
Ja, und ich muss sagen, ich krieg bei dem Anfang, zumindest wenn sie halt die echten Stunts da zeigen, da kriege ich immer noch Muffensausen, weil es ist halt echt hoch und es wird gut in Szene gesetzt, die Höhe so. Also ja, das sind Filme, wo sich bei mir die Eier zusammenkrampfen. So.
Die Szene ja auch kurz danach in Ace Ventura 2 parodiert.
Ja, stimmt.
Direkt nochmal mitgemacht, wo er...
Aber das ist schon geil, wie die da hängt. Also wirklich, das ist nicht schlecht gemacht. Klar, da gibt's wirklich ein paar Greenscreen-Aufnahmen, sehr auffällige Greenscreen-Aufnahmen, aber allein wenn der Hubschrauber am Anfang da um diesen Felskreis, wo die drum hocken, da wurde es mir schon mulmig. Also ich möchte da nicht sitzen. Ich möchte einfach nicht sitzen.
Also ich habe noch mal kurz nachgeguckt, das ist ein Rennie Harlin-Film und das sagt eigentlich fast schon alles aus, was man strukturell und actionmäßig darum ist. Das war jemand, der gut solche Action-Sachen inszenieren kann, aber vielleicht nicht der strukturell beste Regisseur vor dem Herren ist. Und hier John Lithgow war es doch, ne?
Das war der Gegenspieler.
Als Gegenspieler.
Und der hat Stallone leider so ein bisschen die Show gestohlen.
Ja.
Der war nämlich echt gut, muss man mal sagen. Also Stallone war im Laufe des Films ein bisschen egal. Und die bösen Jungs, die waren eigentlich echt interessanter.
Ja, Lithgow ist ein bisschen, dadurch, dass er auch diese Comedy-TV-Rollen dann hatte, ein bisschen zum Comedy-Schauspieler in den letzten Jahrzehnten sozusagen geworden. Aber gerade Anfang der 90er, 80ern auch durchaus wirklich ein legitimer, guter Bösewicht.
Ricochet.
War bei Sudden Death auch, oder?
Ricochet war auch mit Denzel.
Ja, auch mit Denzel.
Also
und
da
Ice-T.
Als Ice-T, ne?
Doch.
Das ist ja auch schon Ewigkeiten her, dass ich Ricochet gesehen habe.
Ist mit Ice-T. Warte, ich check es.
Das etwas andere Setting in den Schneelandschaften und die gut inszenierte Action, wenn ich mir den heutzutage angucken würde, vielleicht würde er nicht mal ganz auf der 2 bei mir landen, aber ich habe sehr viel schöne Nostalgie dem Film gegenüber. Es war auch einer meiner Standard-Action-Filme.
Ja, der war aber auch effekttechnisch echt nicht verkehrt, weil da hatten die ja damals so ein neues Verfahren irgendwie angewandt, um diese Bergsteiger-Szenen auch dann möglichst imposant zu machen. Wenn dann halt so da ist Stallone an der Wand, das ist so geil, da gibt's so einen Shot, da siehst du halt genau, an welchem Stück Stallone klettert und alles drumherum ist irgendwie digital reingearbeitet worden. Aber da gibt's auch so ein paar Szenen, das haben sie auch schon bei Rambo 3 gemacht, da klebt Stallone wirklich an dem Felsen, aber alles, was im Hintergrund ist, das haben sie irgendwie reingeschoben, so gesehen. Also da haben sie so eine Art Perspektiven-Spiel gehabt und das waren teilweise schon echt ein paar ganz geile Sachen.
Ja,
und ey, da sind schon ein paar echt richtig coole Action-Szenen dabei. Auf dieser Hängebrücke, das war nicht geil. Dann mit der Lawine, das fand ich auch cool. Ich meine, eine Szene, wo ich heute immer noch schnunzeln muss, ist, wenn er da in dieses Eiswasser fällt und den Typ mit dem Bolzenschussgerät fertig macht und dann da rauskommt und, keine Ahnung, und sich nur schnell die Pullover überschwingt und schon geht's weiter. So.
Also Es war ein schönes Beispiel für die frühe 90er Actionfilmphase aus den ganzen Speeds oder Passagier 51 oder 57?
57.
Und da passt es übrigens auch zusammen, auch im gleichen Jahr entstanden. Und bei mir ist er auf der 1. Ja, du hast ihn auf der 5, Daniel. Ist es der Demolition Man?
Echt, du hast Demolition Man auf der
1? Ja, Es ist, ich habe den auch sehr gern gemacht, vor allem, weil endlich die beiden Actionhelden zusammengekommen sind. Stallone als John Spartan und Wesley Snipes als
Simon Phoenix,
der so böse ist, dass er eingefroren werden muss, damit die Zukunft sich mit dem abgeben muss. Und natürlich Stallone, der vergessen hat, dass im riesigen explodierenden Gebäude noch 20 Leute drin waren, dass er mit eingefroren wird.
Aber der Anfang war schon geil.
Der war schon geil. Ja, es war so ein richtiges so ein Bruckheimer-Ding. Ne? Ja. Ich kann mich noch so die Featurettes oder damals erinnern, wo so in den Kinosendungen gezeigt wurde, da haben wir richtig investiert.
Das also ist dieses Gebäude, die fliegt, ist schon eine herrliche Explosion. Das für den Auftakt des Films. They send a maniac to catch a maniac. fand ich gut.
Ja, und dann, wenn Stallone und Wesley Snipes in der Zukunft erwachen, eine Zukunft, wo die Menschheit verweichlicht und technisiert ist, wo Verbrechen nicht mehr das ist, was ist, wo keiner einem erzählen will, wie die drei Muscheln funktionieren, wo Präsident Schwarzenegger über das Land regiert hat. Es war nicht nur ein Actionfilm, sondern eben auch ein bisschen diese Art Zukunftssatire, vielleicht nicht so bitterböse und beißend wie ein Robocop es gemacht hat, aber zumindest in dem Spirit. Ja? Und mit entsprechend humoristischen Stellen und einer Sandra Bullock, die ich sehr gern mir auch immer angeschaut habe. Dennis Leary als der Rattenkönig. Ah nee, Rattenkönig war im anderen, aber der Untergrundchef. Ja. Und ja, ich mochte den Film ziemlich gerne, einfach wie diese beiden. Es war auch ein bisschen so eine Analogie, diese 80er Charakterrelikte waren in einer Welt, in die sie eigentlich nicht mehr gehören, da bist du in den 90ern fast schon gewesen, ne? Das waren 80er Jahre Filmcharaktere, waren aber in einem Film, der vielleicht nicht in dem Jahrzehnt spielt.
Rob Schneider,
war der auch da?
Der spielt einen der Bullen.
Okay. Kam das also her. Verdammt nochmal.
Benjamin Bratt spielt auch einen Polizisten der Zukunft. Also, war schon ein guter Cast.
Irgendwann erfahren wir wirklich, wie die drei Muscheln funktionieren.
Ich hoffe es eines Tages. Ich mag Demolition Man. Ich finde den lustig. Also gerade der gewinnt halt auch wirklich durch Wesley Snipes.
Ja, voll.
Ja, der gewinnt halt, weil Wesley Snipes ist ein guter Antagonist. Mit dem kann sich Stallone auch prügeln. Ich fand ein bisschen schade, dass im letzten Gefecht da in dieser Kryostation, dass der Simon ein bisschen zu übermächtig war. Also ich hätte da gerne ein bisschen mehr One-in-One-Combat gesehen, aber trotzdem macht Spaß. Auch diese Ideen in der Zukunft, ne, wie sie alle nur Werbesongs irgendwie singen,
ja, genau.
Wie sie sich diese kleinen Pizza Hut
wir gehen gut essen zum Restaurant Pizza Hut. Oder Taco Bell im Original.
Genau, und wie sie aber auch die Sexszene, die ist auch cool.
Ja. Okay, setz dir das auf, bitte.
Der Cybersex und so, also das, und auch dieser geile Schaum-Airbag, wo er da, du Mickey Maus Scheißding, wo er mit dem Auto ins Wasser fällt und dann komplett der Schaumstoff das Auto ausgehöhlt hat. Das ist echt, da waren ein paar echt super Sachen dabei. Was sind Ihre Extreme?
Wie ihr euch immer, ich bewundere das wirklich, gerade bei dir, Wolf ist ja auch so ein Kandidat, wie ihr euch erinnern könnt an einzelne Szenen und Zitate bei Filmen. Ich bin eigentlich völlig unnütz bei so einem Podcast, weil ich kann mir das nicht behalten. Das speichert bei mir nirgendwo ab. Wirklich nicht. Es gibt ganz wenig Szenen in meinem Kopf. Egal, selbst von meinen Lieblingsfilmen kann ich keine großen Zitate nennen oder so. Also ja klar, sowas wie Was ist blaues Licht oder so, aber ansonsten ich finde das faszinierend. Irgendwie so ein Film, den man vor 20 Jahren gesehen hat, noch eine Szene rezitieren können von A bis Z, ist bei mir alles weg.
Es geht mir ähnlich. Den Wortlaut finde ich auch nie. Also gar bei dir und bei Wolf ist es natürlich sehr beeindruckend. Und auch, ich muss da Simon auch nochmal erwähnen, weil der kann perfekt Ghostbusters rezitieren. Ja, weil es hat mich auch sehr beeindruckt, dass er den genauen Wortlaut auch vor allem noch drauf hat. Das habe ich des Öfteren mal nicht so.
Demolition Man habe ich richtig oft gesehen. Den habe ich mir aus der Bibliothek geholt. Habe eine Sicherheitskopie erstellt und habe ihn mir dann
angeguckt.
Ich habe den also, glaube ich, auch als Original-VHS dann irgendwann mal gekauft. Weil ich fand den doch schon irgendwo, fand ich cool. Und ich muss dazu sagen, ich war in Amerika gewesen, 93, 94. Und da waren wir in so einem kleinen Küstenstädtchen am Ende unseres Urlaubs für ein paar Tage. Und dort war das einzige Highlight. Es ist wirklich so. Das einzige Highlight war ein Demolition Man Automat, Flipper Automat, der in irgendeiner Kneipe da rumstand, den habe ich halt Tag für Tag für mehrere Stunden aufgesucht habe und habe halt immer dann Demolition Man gespielt. Und da waren halt natürlich auch die ganzen Sprüche noch mit drin. So.
Ja. Mitte der 90er nach Demolition Man kam so eine Phase, auch actionmäßig, relativ unterschiedliche Filme mit dabei. Manche, zumindest in meinen Augen erfolgreich, aber viel so eher in Richtung Mittelmaß. Über The Specialist müssen wir nicht groß reden. Ja. Na, der Bomb-Spezialist
mit Sharon Stone. Ne? Ja, die verschwimmen auch bei mir alle so. Ja, hier Specialist, Assassins.
Vor allem Assassins war auch direkt im Anschluss, wo er zumindest einen guten Antagonisten mit Antonio Banderas hatte, der gerade von Desperado gekommen ist, quasi in den Welterfolg gestürzt ist, aber auch der Film kommt nicht so richtig zusammen.
Der kommt auch vor allem nicht in Gang. Ja, also das dauert ewig, bis da mal was passiert. Mhm. Und ich muss sagen, ich mag das Finale, wenn er da in die Bank geht und Antonio Banderas gegenüber in diesem Verschlag irgendwie drauf wartet, dass er rauskommt, um ihn abzuknallen. Und Stallone kommt und kommt nicht raus und lässt sich voll Zeit. Das fand ich echt cool, aber davor ist dieser Film einfach nur gelebte Langeweile.
Kann man eigentlich geflissentlich nicht ignorieren. Aber einen Film von 95 haben wir beide auf der Liste eher hinten. Ich auf der 7, du hast den auf der 6. Ist auch geschmäcklerisch, kann man auch legitim sagen, dass einige Leute da nicht so drauf stehen. Aber ich habe ihn mit meinem Bruder im Kino geschaut und wir hatten sehr viel Spaß damals. Und du konntest dich auch noch an hier Rob Schneider belustigen, Judge Dredd. Ich habe nicht viel Connection zu der zu den Comics, also weiß ich nicht, wie akkurat, wie wo was umgesetzt wurde, aber ein Cypher-Film mit Stallone, eine Verschwörungsgeschichte, Armand Assange als sein Gegenspieler. Der I am the law! Ich bin das Gesetz!
Ja, I am the law, das ist ein super Spruch. Super Spruch. Und der Mambo-König als Gegenspieler, aber schon geil.
Ich mochte den, ich habe den damals im Kino gesehen.
Ja, ich auch.
Und klar, irgendwie ist der auch ein bisschen trashig, aber der wirkte wie halt ein Comicfilm.
Und auch so eine schön realisierte Welt gefiel mir. Ja. Also nicht nur innerhalb der Stadt, wie das da abgeht, auch wenn sie draußen in der Wüste sind. Also ich hatte echt damals im Kino, wo sie bei den Kannibalen oder so, scheiße, das sind Kannibalen, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich mochte halt die Waffe so geil, dass du sagst, ja, Raketenwerfer und dann ist es ein Raketenwerfer. Und ja, das fand ich ganz okay. Also ich meine, klar, das Remake ist besser so als Film, aber das war damals... Alter, ich zerfalle live vom Mikrofon.
Du Rob Schneiderst.
Ja, genau. Ich fand den gut. Das war eine gute Comic-Adaption. Also gute Comic. Ja. Es war ein Comic-Film.
Vor allem hat man ja bis dato auch nicht so viel in dem Bereich gehabt. Ja, ne?
Stimmt. Also vor allem High Budget. Ich meine, in dem Umfeld hast du vielleicht dann später deinen Spawn, aber das wäre ja komplette Grütze. Aber das war eine schöne, also wenn Comic-Adaptionen so groß gewesen wären wie heute, ne, das war so ein Ausläufer, so hätten die in den 90ern wahrscheinlich dann ausgesehen.
Ja.
Und du hättest dann deine Stallones und die Schwarzeneggers oder sowas mit beigehabt.
Ich muss halt sagen, ich fand die erste Hälfte von dem Film, finde ich, so unglaublich stark. Deswegen habe ich den auch mit reingenommen. Mhm. Ja, weil die Welt, wenn sie da am Anfang vor diesem Hochhaus eintreffen, wo sie dann im Hochhaus diese Ballerei haben, und das sah alles echt richtig cool aus. Noch später, wenn er da vom Gericht steht und dann auch noch, wenn er dann quasi aus der Stadt geflogen wird und hier dieses Hügel der blutigen Augen-Szenario dann noch erlebt.
Ja.
Da musste ich nämlich die ganze Zeit dran denken, weil der, glaube ich, der Glatzkopf ist sogar aus Hügel der blutigen Augen. Und ich fand erst, wenn er wieder zurückkommt in die Stadt, dann flacht der Film leider so ein bisschen ab.
Du merkst, dass das Setup nicht so interessant ist für das Payoff, was es danach gibt, und wir mussten irgendwie wieder zum Ende hinkommen.
Und das Finale im Kopf der Freiheitsstatue, das war leider auch ein bisschen verschenkt. Das hat man gar nicht so wahrgenommen, dass das halt irgendwie im Kopf der Freiheitsstatue war. Irgendwie sah das halt alles ein bisschen billig aus. Aber ich mochte halt diesen Kampfroboter, den Armand Assante da wieder zum Leben erweckt.
Ja.
Der war halt richtig gut gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum die nicht nochmal irgendwie einen Film gemacht haben, wo sie das Vieh benutzen oder zumindest die Art und Weise, wie man dieses Vieh zum Leben erweckt hat.
Genau, es war zumindest interessante Ansätze, wenn es jetzt ein Judge Dredd 2 oder sowas gegeben hätte, oder zumindest mehr Comicfilme in den Mitte 90ern, wo auch mal losgelassen wurde, hätte ich gerne mehr gesehen, gab es letzten Endes nicht. Danach folgte ein Film, ich habe ihn auf meiner Flopliste, aber ich will echt nicht viel dazu verlieren, Daylight. Ist damit drauf, eingeschlossen in einem Tunnel und der beste Rollenname, finde ich, den Stallone hatte, Kit Latura. Heißt der. Die haben auch irgendwo, wir haben nichts mehr. Komm, da heißt der Kit Latura. Ist mir auch egal. Er hilft einer Gruppe Eingeschlossener aus einem explodierenden Tunnel rauszukommen, gehen. Nichts wirklich was Besonderes. Aber bei dir auf der 1, Daniel, und ich habe ihn bei mir auf der 3, ist 1997 im Vorfeld auch sehr viel Lob bekommen, Sylvester Stallone, weil er auch so seinen Körper transformiert hat, um in die Rolle reinzupassen, ist Copland gewesen.
Ja, bei mir auch auf 1.
Es ist halt einfach der, neben Creed, würde ich sagen, der beste ernsthafte Stallone-Film.
Auch irgendwie. Schauspielerisch.
Und schauspielerisch auch, ja. Ich meine, Jetzt muss man dazu sagen, ne, damals, als der angekündigt worden ist, du hast einen Harvey Keitel, du hast einen Ray Liotta oder Liotta und einen Robert De Niro und einen Sylvester Stallone. Klar, dass der jetzt nicht irgendwie mit den ganz Großen mithalten kann, so, und der Film auch nicht unbedingt der schwungvollste ist, möchte ich jetzt mal sagen. Aber er passt sich halt natürlich auch seiner Hauptfigur an, die halt alles andere als schwungvoll ist, die eher so durchs Leben schleicht und nicht weiß irgendwie, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Aber im Nachhinein gesehen ist das so cool. Also wirklich, ich fand dieses ganze, dieses Geheimlogen-Bullending da auf der anderen Seite der Brücke in diesem Vorortstadt, das fand ich alles so cool. Und auch Stallone, wenn er da am Ende, sag ich mal, zur Tat schreitet und bis er dahin zur Tat schreitet, wie er da irgendwie getriezt und ständig irgendwie klein gehalten wird, das war ein großartiger Film. Und ich kann nur jedem mal empfehlen, sich ein bisschen über diese Entstehungsgeschichte zu dem Film mal was durchzulesen, weil das war gar nicht so leicht für Brian Helgeland. Ist es Brian Helgeland?
Müsste er eigentlich, ne?
Ich glaube, ja.
Mal checken.
Ja, das war ja sein erster Film, glaube ich, soweit ich weiß, sein Regiedebüt. Mhm. Und bis das zustande kam und das halt irgendwie realisiert wurde, das hat halt echt gedauert. Da mussten mehrere...
Hier steht Copland, James Mangold.
James Mangold, Entschuldigung. Ja, das ist aber auch, glaube ich, der von LA Confidential dann, oder?
Ja.
Ne? James Mangold.
Natürlich.
Director. Tipp.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht?
Natürlich nicht. Durchgeknallt, Kate und Leopold, Identität. Walk the Line.
Das war echt.
Girl Interrupted, Walk the Line.
Night and Day.
310 to Yuma.
James Mangold, okay.
Du meinst, du verwechselst ihn natürlich mit Curtis Hanson.
Echt?
Dem Regisseur von LA Confidential.
Aber der, jetzt verwechsel ich dann wieder noch einen anderen.
Eight Mile.
Ja, zumindest ein sehr beeindruckender Film, ein Stallone, wenn man natürlich wusste, schauspielerisch kann der einiges machen, aber du hattest in der Zeit auch noch nicht wirklich viele Schauspieler, die auch mal sich körperlich transformiert haben, um eher vom Muskelbepackten, also ich meine jetzt hier, du hast ja heutzutage so jemand wie Christian Bale, der gefühlt in einem Film ist er Muskelberg und im anderen Hungerhaken und im dritten ist er dann ein Fettsack innerhalb von einem Rhythmus von 6 Monaten gefühlt. Dass Stallone da bewusst sich das ganze Fett angefressen hat und da, damit er besser in die Rolle reinpasst, das hast du nicht häufig gesehen, das hat der Rolle geholfen, der Film hat dazu gut gepasst und er wurde auch nominiert für den Oscar.
Ich glaube schon, aber vor allen Dingen, was halt interessant ist, wurde nicht nominiert für Oscar. Aber was interessant ist an der Geschichte ist, dass man bis dahin ja 2 Dekaden lang Stallone kennengelernt hat als diesen Superhelden.
Ja, der Macher halt, ne?
Ja, und das war natürlich schon eine geile Diskrepanz zu den Rollen, die er sonst spielt. Und das ist auch, was wir ja schon im letzten Stallone-Podcast darüber gesprochen haben. Eine großer Unterschied zum Beispiel zu einem Schwarzenegger, der das zwar jetzt auch mit Maggie und so ein bisschen versucht hat, aber davor. Zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich dieses Verletzliche, was Stallone immer schon in sich hatte, auch schon in Rocky, auch in First Blood und so weiter. Das ist halt auch eine Seite von ihm. So neben dem Macho-Action-Typen war das aber auch immer dieses gebrochene, traurige. Und hier hat er sich mal wirklich getraut, ja auch mehr oder weniger ein Feigling zu spielen. Mhm. Was total untypisch ist für Stallone, weil du denkst die ganze Zeit, auch wenn du den Film guckst, du kannst eigentlich nicht abschütteln und wartest, okay, wann bricht er denn aus der Rolle, nimmt die Knarre und ballert alle nieder.
Wann
oder
kommt
so.
Die Trainingsmontage?
Ja, und es ist so richtig, und es tut fast körperlich weh, Stallone zu sehen, wie er so hilflos ist und sich wie so ein Dummbatz behandeln lässt. Und du denkst dir, ey, ihr redet hier mit fucking Sylvester Stallone, seid ihr bescheuert oder was? Mhm. Und du kriegst aber diese Befriedigung nicht, zumindest nicht so direkt.
Wie so ein Film Freddy, ne?
Weiß ich nicht mehr. Ja, Freddie Heflin.
Der gute Alfred.
Aber jetzt nochmal nur eine kurze Frage. Ist es das Regiedebüt von James Mangold? Ich meine, der hatte davor nicht wirklich viel gemacht und das war so ein echt eine schwierige Kiste.
Ja gut, also er hat Heavy vorher gemacht, aber den kennt, glaube ich, niemand.
Ja. Zumindest im großen Maße als Autor und Regisseur.
Weil James Mangold hatte nämlich unter anderem so Angst, als es hieß, sie wollen Stallone für die Rolle nehmen, hat er gemeint, nee. Bitte nicht.
Ey. Mach mir alles kaputt.
Der macht mir alles kaputt. Der reißt hier den gesamten Film an sich. Der kommt mit seiner gesamten Entourage und so und hat sich mit Stallone getroffen und hat dann irgendwie vorher schon so, ich glaube, 5, 6 Bedingungen aufgeschrieben, die halt auf gar keinen Fall passieren dürfen, wie sonst in einem Stallone-Film normalerweise Usus waren. Und hat sich dann mit Stallone getroffen und hat dann erschreckend feststellen müssen, dass der Typ eigentlich vollkommen nett und zuvorkommend und auch vollkommen einsichtig war, was das angeht.
Also gedacht, da kommt die Diva aufs Set.
Ja, er hat halt irgendwie überhaupt nichts von den ganzen Klischees irgendwie erfüllt, was die Mangold irgendwie vorher schon im Vorfeld gehört hatte und wegen denen er Angst hatte, mit Stallone die Hauptrolle zu besetzen. So. Und da gibt's noch so, also wirklich, gibt's ein bisschen mehr noch dazu. Also es ist eine echt ganz geile Entstehungsgeschichte.
Mhm.
Und dafür, ja, Copland wird halt irgendwie, der spielt heute nicht mehr so eine große Rolle, ne? Der wird auch irgendwie gerne mal irgendwie unterschlagen und vergessen, ja, so.
Das ist so ein bisschen die Fußnote wegen Stallone, ja, wo er gerne erwähnt wird, aber leider nicht um den Film selbst willen.
Weil der Film halt letztendlich jetzt auch nicht der, der umwerfendste ist, ne? Wenn du ihn jetzt dann vergleichst mit irgendwie, keine Ahnung, einem Heat, einem LA Confidential.
Die sind besser gealtert.
Das sind einfach, ja, das sind etwas besseren Filme auch letztendlich. Aber trotzdem, wenn es darum geht, irgendwie einen Stallone-Film zu nehmen, der außerhalb von Rocky und Rambo operiert und der wirklich gut ist, dann werde ich Copland auf jeden Fall immer ganz weit vorne.
Was leider Copland nicht gemacht hat, war irgendwie eine Kehrtwende oder sowas auf bei Stallones Karriere dann einzufügen, weil an sich von da an ging es leider bergab und steil. Bergab. Wir haben viel B-Movie-Ware bekommen, so was wie im Umfeld Detox, Avenging Angelo und irgendwelche solche Bullshit.
Get Carter oder sowas?
Get Carter, Die Wahrheit tut weh. Und unser beider Top-1-Flop-Film, Driven.
Driven.
Als Joe Tanto, Formel-1-Fahrer in der Stadt.
Mit,
es ist purer Mist.
Aber das ist jetzt mittlerweile schon Trash, ne? Es ist das auch Renny Harlin gewesen?
Ich guck mal, aber es fühlt sich nach Renny Harlin an. Es ist eben eine überdramatisierte Geschichte mit Formel-1-Rennfahrern. Es ist Renny Harlin mit konstruiertesten Szenen, mit ich guck ganz gerne, oder ich habe früher ganz gerne Formel 1 geguckt, ne? Und da für mich hat sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt.
Das war ja gar nicht haben. Formel 1 da, ne? Das war ja Formel 3
oder ja, aber es waren quasi, also ich glaube Formel 1 Autos haben auch da reingespielt, zumindest, aber gehuftig gesprungen, ja, eine der Formel-Serien. Und dieses konstruierte Zeug mit dem anderen Rennfahrer, der einen Unfall hat und dann sein Bein muss ab, aber er ist im Hospitalbett und drückt ihm noch die Daumen.
Ist es nicht auch Michael Rooker?
Ist es Michael Rooker?
Und seine Frau ist Gina Gershon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das, ja, Gina Gershon ist hier. Michael Rooker. Mal gucken. Nee, es ist Christian de la Fuente.
Okay.
Also ja, das war der spanische Darsteller, den sie geholt haben dafür. Aber ey, und mit einem Til Schweiger als Bo Brandenburg.
Ach, stimmt, Til Schweiger. Und Kip Pardue als der Nachwuchs.
Jimmy Bly. Auch diese Namen hier.
Und
ja?
Verona Feldbusch,
oh, genau, die nochmal, die vor dem, weil hier irgendwie die Studios hier mitproduziert haben, ne?
Oder? Ja, genau, die hatten eine Sprechrolle sogar gehabt. Die durften einen Satz sagen, soweit ich weiß. Blümchen war dabei, Jasmin Wagner. Und ich glaube, Steven hat einen kurzen Auftritt
auch. Ja, immerhin das einzige Highlight an dem Film. Aber je weniger gesagt, umso besser. Und danach echt Avenging Angelo, Taxi 3, Passenger to Airport.
Ey, vor allem Taxi 3, ne? Das ist da spielt
er. Weil ist er vorne auf dem Cover mit drauf oder so?
Ich weiß nicht, ob er vorne auf dem Cover mit drauf ist, aber er spielt wirklich nur am Anfang mit, wie der Daniel, wie er ihn halt wirklich durch die Gegend eiert und dann ist am Ende auf dem Flugfeld, glaube ich, auf so einem Rollfeld, kommt ein Hubschrauber an und er schnallt sich halt so ein und wird davongetragen. So. Also das ist kein Auftritt.
Mhm. Ja, aber im Grunde, damit sie es daran verkaufen können, wie die Jackie Chan-Filme, die du dir holst und der am Anfang nur eine Minute mitspielt und dann komplett andere Leute. Mhm.
Und dann gab es noch diesen Hollywood-Abzug.
War das nicht bei Mad Mission so?
Nee, da ist kein Jackie Chan dabei, bei Mad Mission.
Aber da haben sie extra so gecastet, dass man denkt, das ist ein Jackie Chan-Film.
Genau, weil Sam Hui ausschaut wie Jackie Chan mit seiner Matte. Ja, nicht Karl Mack, weil der hat die Glatze.
Ich glaube, ich habe bis vor 10 Jahren immer gedacht, das ist Mad Mission Jackie Chan Film.
hätte aber gut reingepasst.
Hätte auf jeden Fall. Aber wirklich Driven, wie sie da dieses Wettrennen durch die Innenstadt machen mit den Formel 1
Bullen. Ja, ey, das ist so ein Quatsch. Ein vollkommen aufgetanktes Formel 1 Displayfahrzeug, was auf einer Party da ist, damit Leute reinspringen und durch die Stadt fahren können damit.
Oh Mann, und alles so übertrieben, so ein Quatsch, ey. Und das Schlimmste ist, das Allerschlimmste ist, wo ich mich richtig drauf aufgeregt habe. Da gibt's ein Rennen in Berlin, in Anführungszeichen Berlin, und das ist der Lausitzring, ja, was halt original, keine Ahnung, zig Kilometer weit weg ist, so, ja, ist einfach nur
schön. Also so wie bei Der Morgen stirbt nie, ja, wo das eine Auto vom Hotel Atlantik runterfällt und auf der anderen Seite der Stadt im Kaufhof reinfällt.
Das kannst du ja aber auch noch verschmerzen.
Ja, ich weiß. Das ist
aber wirklich, Lausitzring und Berlin irgendwie als benachbart zu bezeichnen, ist schon echt...
Das, they don't care. Hier in Amerika, we don't care what the Germans are doing.
Kann ich auch sagen, Wiesbaden ist ein Vorort von Frankfurt.
Die 2000er waren kein angenehmes Jahrzehnt für Stallone-Fans. Wir haben sehr ausführlich über Rocky Balboa und John Rambo geredet, die Ende der 2000er natürlich nochmal ihn wieder zurückgeholt haben. Und an sich können wir jetzt schon über Expendables quatschen. Ich bin mit dir damals in die Pressevorführung gegangen, weil ich mich saumäßig drauf gefreut habe. Ja, sind wir alle da reingegangen, weil, ey, das, also die Prämisse, ich benutze das Wort dann auch einmal, die hat sich einfach hammermäßig angehört, oder? Die ganzen Actionstars, die nie zusammen geactet haben, jetzt nochmal ein großes Abenteuer, die müsst, also diesen Film kann man nicht verhauen. Und ich war saumäßig enttäuscht im Kino.
Ja, der ist einfach auch lame. Also so viel verschenktes Potenzial, weil der auch einfach. Erstens wirkt er wie so eine gecastete Boygroup und zweitens hast du so das Gefühl, der weiß einfach gar nicht, was er eigentlich sein will. Will er eine Hommage sein? Will er eine Comedy sein? Will er harter Action sein? Will er sich ernst nehmen? Will er selbstironisch sein? Irgendwie, das gilt ja für die gesamte Reihe, dass die irgendwie nicht ihren Weg gefunden haben, so richtig. Und das merkst du der Serie halt voll an.
Der erste ist noch der erträglichste.
Der erste ist noch der beste, ja.
Der
erste ist
noch okay, der beste. Okay, würde ich jetzt eine andere Meinung
Du hast immer eine andere Meinung. Du magst Van Damme im zweiten sehr gerne.
Ich mag den zweiten, weil der zweite macht eigentlich genau das, was der erste versäumt hat, weil er nimmt sich halt nicht ernst. Und er ist deutlich im größeren Augenzwinkern irgendwie zu
gar. Aber es liegt auch viel an Van Damme, oder?
Das kann sein, weil
ja. Aber ich will ja gerade, dass er sich ernst nimmt. Ich will ja einen geilen Actionfilm haben mit geilen Actiondarstellern.
Also zumindest im gewissen Maße war der zweite mit der Chuck Norris Referenz oder was?
Ja. Weil also das mit der Chuck Norris Nummer, das ist doch einfach scheiße.
Es ist vor allem auch es ist ein Internet Gag, der einfach 15 Jahre zu spät kommt, gefühlt.
Ja, und es ist doch auch einfach da kommt ein Panzer und dann fliegen irgendwie die Raketen dahin, dann kommt Chuck Norris so um die Ecke. Das ist doch einfach scheiße, das kannst du auf YouTube hochladen als Clip, aber doch nicht ernsthaft in einen Actionfilm bringen.
Also ich habe nichts dagegen. Ich hätte nichts dagegen, wenn da ein paar lockerere Elemente drin sind. Das haben ja auch viele der alten Actionfilme gehabt. Aber irgendwie haben sie sich trotzdem wie ein Fremdkörper angefühlt. Also diese im Vorfeld dachte ich auch, okay, die machen einen Gag mit Chuck Norris. Aber irgendwie innerhalb des Filmes hat er für mich nicht wirklich so richtig gezündet. Und die Aussicht eben, du hast einen Film, der einen Kampf darstellt zwischen Jet Li und Dolph Lundgren. Ja. Waren doch die beiden, ne?
Im ersten. Jet Li kommt ja eh kaum vor.
Ja, genau, ne? Also kriegt nicht wirklich was zu tun. Enttäuschend da drauf
der Kampf
gestellt.
Zwischen Jet Li und Dolph Lundgren war beim ersten Teil.
Ja, Maya, ich schmeiß die jetzt mal alle so durcheinander, weil für mich haben die progressiv abgebaut, die Filme. Obwohl, ich pflichte dir dabei, Van Damme war schon ein Highlight im zweiten, aber so richtig hat er die Kohlen nicht mehr aus dem Feuer geholt. Es ist einfach eine Enttäuschung nach der anderen gefühlt. Und Randy Couture würde nie Steve Austin besiegen, so.
Aber Steve Austin war doch auch im ersten Teil.
Ja, genau, aber dann verbrennt er am Ende, weil Randy Couture ihn besiegt, weil
jetzt
der ist ja kein Expendable.
Die Ernsthaftigkeit
Ich weiß. Aber er sieht auch irgendwie so dröge aus. Und ich weiß nicht, ob es an der Art ist, wie der geschossen ist. Der wirkt einfach so farblos, habe ich das Gefühl.
Randy Couture?
Nee, der Expendables allgemein und der erste. Vor allem. Vom dritten brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Der ist bei uns beiden auf der Flop-Liste mit drauf,
Daniel. Der dritte ist so eine Frechheit. Er ist einfach nur scheiße, ey. Wie man das Potenzial, was man da hat, irgendwie so wegwerfen kann. Und dann aber auch noch so schlecht dabei ist. Diese ganzen CGI-Hubschrauber und Szenen, das war einfach nur Dreck. Dann diese ganzen neuen jungen Kids, die kein Schwein interessieren. Jetzt mal ehrlich, die sind mir alle so Latte, bis auf Antonio Banderas, weil der wenigstens noch witzig war.
Ja.
Aber ob da Ronda Rousey sich irgendwie in dem Club, ey, das ist so eine dumme Szene. Das ist wirklich, es ist einfach nur abgehakt und aneinandergereiht und lieblos, herzlos. Und dann geht er hin und lässt Schwarzenegger original zweimal seinen Chopper-Spruch kurz hintereinander bringen, so. Wo ich mir denke, ey, nein. Es ist zu viel, es ist zu spät, es ist zu dumm. Ja, und da, ich wirklich, Expendables 3 hat mich echt aufgeregt.
Ja.
Also den ersten fand ich auch enttäuschend, so.
Zumindest hat der erste, aber ich hab ein bisschen ist das Herz aufgegangen, als wir dann die Szene in der Kirche hatten.
Ja.
Mit hier unseren drei Action-Ikonen zusammen, unserem Planet Hollywoods, wo die ihre Sprüche dann nochmal kurz abgelassen haben. Aber ansonsten waren die für mich progressiv immer eine größere Enttäuschung. Und der dritte ist einfach by the numbers mehr, größer, aber nicht schöner und besser.
Habe ich gar nicht mehr geguckt.
Nee, ja, hast du auch nichts verpasst, ey. Der ist wirklich.
Habe ich mir gedacht. Ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Zero Tolerance Policy.
Mhm.
Ich habe so wenig Zeit im Leben, ich kann sie nicht verschwenden mit Filmen, die mich nicht interessieren und die, wo ich von vornherein weiß, dass sie mir nicht gefallen.
Taken 3.
Die Zeiten sind vorbei. Dan habe ich im Zug gesehen, da war ich eh gefangen. Ich hätte auch auf
Fenster gucken können. Da kannst du dich noch mehr quälen.
Hätte ich auch den gucken können. Und,
du hast nur Tekken 3 auf der Festplatte gehabt?
Ich weiß nicht mehr genau, aber ich brauchte was. Im Zug kann ich mich nicht so konzentrieren, da war ich müde, da muss was laufen, was so nebenbei hinplätschert.
Sie hakt deine Policy, mehr möchte ich eigentlich auch
nicht. Stimmt überhaupt nicht, sie hakt überhaupt nicht, sie ist sehr stringent.
Ja, ja. Ja,
Daniel, du hast noch einen Film hier auf deiner Flop-Liste, den wir noch nicht besprochen haben, namens Shootout, keine Gnade.
Ja, den hat wahrscheinlich auch keiner von euch
gesehen. 2012, James Bonomo war der Rollenname, ich habe sie nicht gesehen.
Ach, der ist auch, kam auch viel zu spät. Und das Traurige, was mich an diesem Film so aufregt, ist, dass es eigentlich eher, das ist ein Walter Hill-Film.
Mhm.
Ja, und wenn wir wissen alle, was für Walter Hill für geile Filme gemacht hat. Und der Film kommt daher mit einem hier Jason Momoa, Aquaman Drogo, als Bösewicht.
Karl Drogo.
Und der Plot ist halt, das wirkte alles wie eine bessere Folge CSI oder Special Unit Victims oder was weiß ich. Nur halt mit dem Unterschied, dass Stallone da einen Auftragskiller spielt, der irgendwie einen Auftrag nicht richtig ausgeführt hat oder mal irgendwie ein bisschen Herz gezeigt hat und jetzt von allen Seiten gejagt wird. Aber das ist alles so lame und so dumm und so öde irgendwie erzählt und auch so, das wirkt halt alles wie ein Direct-to-DVD-Film und ich habe mich nur aufgeregt, dass der halt ins Kino kommen soll.
War es nicht sogar einer, für den einigermaßen Geld in die Hand genommen wurde, also jetzt keine Ultra-Home-Budgets, aber ich kann mich irgendwo erinnern, dass Stallone auf dem ganzen Weg dahin noch einen sehr kostspieligen Flop produziert hat. Oder wo man gesagt hat, jetzt ist er in der Renaissance wieder.
Wenn der wirklich viel Geld gekostet hat, ist es umso schlimmer, weil der sieht halt auch überhaupt nicht nach irgendwie Geld aus.
Mhm.
Ja, das ist wirklich, den hättest du, wenn du den in den 80er Jahren gesehen hättest, hättest du gesagt, ja okay, just another Stallone-Movie so, aber jetzt in den 90ern, oder jetzt in den 2000ern, wenn so ein Film rauskommt, da denkst du dir halt, ey, sowas bringen die ins Kino, ja, und es gibt nur einen coolen Spruch in dem Film, wo Jason Momoa mit zwei Äxten ankommt und Stallone halt zum Zweikampf rausfordert mit diesen Äxten und Stallone ihn anguckt und meint, sind wir jetzt scheiß Wikinger oder was? aber okay, das war wirklich der einzige Moment, der so ein bisschen Hauch und Flair von irgendwie so einem alten Ding gehabt hat. Der Film hat sich viel zu ernst genommen, meiner Ansicht nach, war sehr öde, hat irgendwie alle Klischees irgendwie ausgespielt, die man echt im Jahr 2015 oder was weiß ich, wann der kommt, mehrfach irgendwie, also schon bis zum Erbrechen irgendwie dargeboten bekommen hat und war halt im Endeffekt einfach sinnlos, also hat keinen Mehrwert gehabt, nichts, nicht eine Szene hat da rausgestochen, gar nichts.
Ja, so viel haben wir auch hier nicht mehr zum Besprechen, aber das passt ganz gut, weil wir auch relativ zeitig bald Schluss machen können. Ich kann es noch reinschmeißen, wir haben es zwar jetzt hier nicht auf der Liste drauf, weil er jetzt nicht besonders schlecht oder besonders gut gewesen ist. 2013 gab es noch Escape Plan, das Zusammentreffen, der solide war.
Also der ist okay.
Wahrscheinlich im ganzen Umfeld dieser Neo-Schwarzenegger- und Stallone-Filme aus den letzten paar Jahren ist es noch einer, den man sich durchaus angucken kann. Ich finde die Idee auch gar nicht mal so unnett, also auch mit dem Anfang mit dem Meisterausbrecher, der aus allen Gefängnissen rauskommen kann.
Das war auch schön aufbereitet, ja. sein Fluchtplan so. Also das, und ich muss auch sagen, der große Gag des Films, den ich jetzt hier nicht unbedingt verraten will, den hat man nicht anhand der Trailer geahnt, beziehungsweise das haben sie eigentlich ganz gut geheim gehalten.
Mhm. Und ich habe den ganz ganz gerne geschaut und vor allem, dass Schwarzenegger sich getraut hat, seine Haare nicht einzufärben. Ja? Schwarzenegger, du darfst doch gerne alt sein. Weil alt ist cool.
Aber auf Deutsch sollte man den Film nicht gucken. Ich finde, es
weil
ist befremdlich. Ist durch die Stimmen so. Ich
war das der gleiche, der beide gesprochen hat, ne?
Nee, ich glaube nicht bei dem.
Nicht bei dem?
Ich glaube nicht bei dem. Da hat es dann jemand anders gesprochen, weil Schwarzenegger hat hier...
Ach so, aber die Schwarzenegger-Stimme kam zu Stallone. Oder irgendwie, da war doch irgendwas, hattest du doch mal
Stallone
erwähnt.
Hat die Schwarzenegger-Stimme, ja. Also den Danneberg.
Mhm.
Und Schwarzenegger wird von jemand anderem gesprochen, der auch wirklich bewusst ihn als Österreicher anlegt. So, also der gibt ihm halt so einen österreichischen Akzent.
Ja, aber wer... Also ich weiß zwar, in Amerika haben alle die Schwarzenegger mit dem österreichischen Akzent Nostalgie, aber hierzulande, der deutsch sprechende Schwarzenegger hat keinen österreichischen Akzent.
Nee.
Nie gehabt.
Ey, gestern, ja, also jetzt vor dem Tag dieser Aufnahme lief nochmal Phantomkommando im Privatfernsehen, ich glaube auf Kabel 1 oder so. Und wirklich, ne, da gibt's diese Szene, wo er hier Ray Dawn Chong versucht zu überreden, ihm zu helfen, weil halt seine Tochter entführt ist. Er erklärt ja auch, dass seine Tochter entführt ist. Und wenn du siehst, wie Schwarzenegger versucht, sie davon zu überzeugen, dass er hier wirklich in der Notlage ist und sich nicht anders zu helfen weiß und so weiter, das ist so hart. Das sieht halt vom Gesicht her überhaupt nicht nach dem aus, aber es kommt halt durch die Stimme von Dannenberg halt eigentlich relativ gut rüber. Ja? Also kann man echt sagen, die deutsche Synchronisation hat hierzulande sehr viel für das Image und für den Ruhm von Arnold Schwarzenegger getan.
Zumindest wenn jemand sich noch Escape Plan anschauen wollte, dann gerne da die Originalfassung. Nee? Aber das wäre einer, den würde ich wahrscheinlich im Zug gucken.
Ja, ja? Den würde ich im Zug gucken.
Das ist so ein, ich komme nicht weg, ach komm. Kann also ich auch mal.
Fand ich besser als Taken 3.
Wie lang geht nicht?
Ja, alles ist besser als Taken 3.
Vielleicht nicht Stopp oder meine Mami schießt.
Zum aktuellen Zeitpunkt hat Stallone noch ein paar Sachen in Produktion, natürlich inklusive Guardians of the Galaxy 2. Ist noch nicht sicher exakt, welche Rolle er spielt. Ne? Also er wird wohl nicht Star-Lords Papa sein. Aber wahrscheinlich, es gibt 8 Milliarden Marvel-Charaktere.
Woher soll ich das wissen? Er wird bestimmt Groots Papa werden. Passt doch.
Ja, weil er wächst aus dem Baum heraus. Und ansonsten, ja, hier habe ich nur ein paar Scarpa, also Gregory Scarpa dabei. Omerta TV-Movie spielt er den Raymond April. Und im Film Animal Crackers ist er der Bullet Man. Seine Stimme. Zumindest. Das ist das, was er noch in
der
Aussicht hat.
Stimmt, der war doch bei Ratchet & Clank, hat er auch mitgesprochen.
Bei Ratchet & Clank als Victor von Ion.
Ja,
die Stimme.
Da habe ich nicht verstanden, den habe ich leider nur in der deutschen Synchro gesehen. Da habe ich nicht verstanden, warum sie nicht Dannenberg genommen haben, um zu symbolisieren, dass es halt wirklich auch Stallone ist, der ihn spricht, so, ja, weil das kommt im Film halt null rüber.
Ja, ich habe mir noch nicht getraut, den zu gucken. Ich mag die Spiele eigentlich da ganz gerne, aber ich habe gehört, dass der Film wirklich nicht besonders gut sein soll, ist auch saumäßig gefloppt.
Ja. Kann ich auch verstehen.
Für das, was er dann sein wollte. Leute, wir haben es geschafft. Punktlandung.
Yay.
Haben wir hinbekommen. Ich bin sehr froh, dass wir die Zeit gefunden haben, das nicht nur heute zu machen, sondern auch beim letzten Mal und dass wir damit das Projekt Planet Hollywood beendet haben.
Echt? Es ist abgeschlossen?
Es ist abgeschlossen. Ein Glück, dass wir zählen aber nicht Jackie Chan dazu, oder? Nee. Weil der hat ja auch irgendwie mal da Aktien gekauft.
Ja, aber Jackie Chan, da bräuchten wir ja eine Woche für.
Ich weiß. Ja. Ja, da musst du die Biografie nochmal lesen. Und ja. Dann gehen wir das bei Zeiten an. Aber Daniel und Ede, sehr, sehr vielen Dank, dass wir dieses groß angelegte Projekt nicht nur mit den Stallone-Podcasts, sondern auch mit Bruce Willis im letzten Jahr und vor Urzeiten auch danken wir mal in Spät an Gunnar, der dann beigesessen hat beim Schwarzenegger-Podcast damals. Unser Triumvirat der Action, der Unterhaltung, der Spannung. Sie haben alle drei, ob Schwarzenegger, ob Willis, ob Stallone, sehr, sehr viel getan dafür, dass ich Filme gerne schaue. Und Marc, und ich hoffe, wir sind denen einigermaßen gerecht geworden.
Ich hoffe es auch. Also,
doch. Ich kenn Sly und
der hat gesagt, er freut sich drauf, den Cast zu hören.
Er hat den ersten Teil schon gehört und hat gemeint, das ist ganz geil. Und, ist echt nice und Stein drauf. So.
Ja, aber Stallone wäre auch nochmal so ein den würde ich auch gerne nochmal sprechen, ey. Ich glaube, der ist zwar ein bisschen schwierig, weil der sich nichts mehr irgendwie großartig sagen lässt.
Auch der ist an dem Punkt angekommen, wo er sich eigentlich nichts
mehr sagen lässt. Der muss sich auch nicht mehr erklären oder sonst irgendwas. Aber
der ist halt alt, dem ist alles scheißegal. So ist es halt mit Alten.
Ja. Es ist halt so ein bisschen schade, dass sein Privatleben dann nochmal irgendwie so ein bisschen, also diese ganzen Vorfälle mit denen, habt ihr das nochmal verfolgt? Hier seine Steroid-Skandale,
so, ja,
wo er erwischt wurde am Flughafen. Aus dem Fenster geschmissen hat und was weiß ich so.
Ja.
Ein bisschen, also finde ich ein bisschen schade, dass der, also er braucht es eigentlich nicht. Ich meine, der Mann hat, sind wir uns alle einig, der Typ ist noch ein Klotz für seine, keine Ahnung.
Ja, aber du siehst nicht aus wie ein Barney Ross, wenn du einfach dich kurz in den Expander legst.
Ja. Ja?
Also da muss noch eine Nadel drunter sein. Ja, das Gleiche kannst du aber auch für Schwarzenegger sagen. Also es ist schon entmystifizierend, wenn dann die ganzen Sachen mit seiner Haushälterin rauskommen, ja, und dies, oh ja, und jenes, alles. Das sind Sachen, die ich nicht unbedingt bräuchte, von denen zu wissen.
Nee, ich auch nicht. Aber die Frage ist jetzt nur, was ich mir immer so ein bisschen stelle, wie lang will Stallone noch was durchziehen? Weil, ey, in Expendables 4...
Das muss ich nicht sehen.
Das muss man echt, glaube ich, nicht mehr sehen.
Machen?
Hä? Nee, gerade, also laut
einem, aber es gab ja nochmal irgendwie es gab ja nochmal diesen Expendables.
Auch mit Frauen. Mit 2L wie die Bells.
Genau, ja. wo halt auch Stallone mal irgendwie mit ins Rennen geschmissen worden ist, was er dann aber jetzt vor kurzem nochmal dementiert hat aufs Heftigste. Also er hätte nichts mit dem Film zu tun, so. Was aber auch nicht so ganz passt. Und, ja, also, weißt du, sowas wie Creed, das ist natürlich geil, das ist dein Lebenswerk, ne? Also das ist die Rolle deines Lebens, die du halt nochmal zu einem Abschluss bringst, obwohl es ja wahrscheinlich jetzt nochmal ist, dass er im nächsten Teil auch nochmal auftaucht, so. Das finde ich okay, aber ich finde es ja auch bei einem Robert De Niro so schade, ne? Dass sie nicht irgendwann mal sagen, okay, weißt du was, bis hierhin und gut ist, wenn ich irgendwie vernünftiger...
Auch bei Pacino, bei vielen dieser Leute,
wenn ich irgendwie ein vernünftiger Film kommt, der sich meinem Alter entsprechend irgendwie erweist und wo ich halt auch nochmal mein Talent irgendwie in meinem Alter irgendwie anbringen kann, dann muss ich doch nicht auf Krampf irgendwas spielen, was ich schon längst nicht mehr bin. So, ja. Und ich hoffe, Stallone wird auch irgendwann mal, ja, entweder nur zu den Rollen finden, die halt wirklich dann auch angemessen sind für ihn, für sein Alter, für seine Statur, für seine, keine Ahnung, für seine Verfassung, und nicht irgendwie noch länger versuchen, so ein bisschen dieses Action-Hero-Klischee zu bedienen.
Immerhin, er hat kürzlich die 70 voll gemacht.
Ja.
Inklusive der Windel wahrscheinlich mittlerweile. Aha, aber er ist der coolste 70-Jährige, den wir zumindest privat kennen.
Ja.
Und das hat er sich mehr als redlich verdient. Alles klar. Sinne. Dann nochmal vielen Dank an euch beide, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Danke an Krogi für die technische Unterstützung. Mittendrin im Urlaub nochmal hier zwischendurch hergekommen, alles aufgebaut, gemacht, damit wir hier einen coolen Cast haben können. Und wir werden schauen, was für weitere Projekte wir in der Zukunft angehen, wenn sich unsere Managements entsprechend abgesprochen haben.
Ja, und danke Sly, würde ich
danke
sagen.
Danke Sly. Wir haben beim letzten Mal mit Adrian geendet. Können wir mit was anderem heute enden oder passt Adrian einfach perfekt?
Ich wüsste es jetzt nicht.
Adrian!
Das war mein Leben.
Okay, das war auch ein Stück weit Tarzan.
Okay,
das gut, war's. Wir sind raus.
Super gut.
Tschüss.
Tschö.
Drop in.
Fuck you.
I prefer blinds.
You lost weight?
Really? Now, whatever weight I lost, you found, pal.
Oh, you're going down.
That'll be the day.
I'll blow this whole place up!
Go ahead. I don't shop here.
Use non-fat milk.
Thanks. But I'm lactose intolerant.
Who are you?
Your worst nightmare. Happy motoring.
You should take the two on the right. You're not fast anymore.
The only thing faster is light.
Establish communication with maniac intruder.
Wrong. Hey, Luke Skywalker. Use the force.
Oh, dear.
Do you always lie?
Help to get along with stuck-up ladies. Why not?
Who the fuck are you?
Tiger Woods.
What happened to you?
Got my ass kicked.
Dad come with a fork, Hanson.
I thought she was your daughter.
Shut up.
What'd you do, stop a copy in a Danish?
I hate Danish.
Be well.
Be fucked.
Dunsman, you are fined one...
Are you fucking insane? You don't just kill a guy like that.
I just did.
Could have killed me!
You're welcome.
You don't look that smart.
You don't either.
You know Captain Dynaball here?
Yes! Yes! I love John Conan the Barbarian.
Who sent you? Your hairdresser.
Will deny any participation or even knowledge of your existence.
I'm used to it.
He thinks he's Rambo.
Rambo is a pussy.
Fuck you.
You don't get it's
bad for your health, you know?
What is pinche?
Yeah, sure.
Me. You want a man up? I'll man you up. Give me a name, or this is going to another level. You sit here, and you shut your mouth, or this is going to the next level. You got that?
Next level? What is that, a catchphrase or something?
Lousy, stinking dirt bar. You got 2 seconds to live!
You're gonna regret this the rest of your life. Both seconds of it.
You're gonna fight, or you plan on boring me to death?
Activate the field save, you fucking psycho!
Who do you think you're fucking with?
Toucher, and I'll kill you with a fucking rock!
Keep trying, you piece of shit!
You let me go and I'll pretend this never happened. You don't and I'll burn this fucking place to the ground on my way out.
Stop!
or my mom will shoot!
Hey, look, I admit... deliberately punched out anyone in my life. I'm very proud of that fact. But you, I'm gonna hammer right through the goddamn lawn.
You're a big man. But you're out of shape with me. It's a full-time job, so please, sit down.
Don't fuck with me!
Thanks a lot, you shit brain. Wyler, can we be frank? You're looking terribly anemic. I think what you need is a little iron in your diet.
Murdoch, I'm coming to get you.
I'm not gonna hurt you. I'm gonna take your life.
When I'm done with this drink, I'm gonna be done with you.
See you in hell.
I just go like, yeah, 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 sugar! You know what I mean? Nothing is over! Nothing!
You're under arrest! Throw down your weapons and prepare to be judged!
I hold you in contempt! I hold this hearing in contempt! I hold my lotto in contempt and all myself in contempt! You're fucking dead! You're fucking dead!
It's impossible! I never broke the law! I am the law!
We want out!
I knew you'd say that!
Shut up! Nobody's gonna run the union!
The hell with me, go!
My name is Jack Carter, and you don't want to know me. Welcome to the game.
Fuck him.
Fine, Rico.
Send a maniac to catch him.
I'm expendable. Track him, find him, kill him.
Why?
Bring it on. Oh, is this the part where I'm supposed to be scared?
Hurting people's not a good thing. Well, sometimes it is.
You want to talk? We'll talk. I'm a sucker for good conversation.
You want to talk? Let's talk.
Somebody lose a nightmare?
Congratulations. You're fired!
Shit, it's good to be home.
Bang. Down. Owned.
Feel like a Kentucky Fried idiot.
Give them the money. I knew they'd do that.
Bullshit!
You, give me a Marlboro.
You know, a lot of people come to Vegas to lose. I did.
You're not a hustler, are you, kid?
I'm no tourist.
Wouldn't want to fuck up the prom.
This room has been pacified.
The night of the thousand eyes.
Cost a fortune to heat this place.
How much can a goomba like you have?
Is it cold in here, or is it just me?
You know how to carve a turkey.
I'll deal with psychos.
I see you. You see this.
You really do look like shit in a ponytail.
Somebody put me back in the fridge. Remember, shithead! Keep your arms and legs in the vehicle! At all!
Break this up.
You want to watch that aggressive behavior, buddy?
This ain't a bunch of letters like any other union! It says FIST!
Everybody can change!
Mush!
Game.
You just don't turn it off!
Get the hell off my atrium, and Big Anthony, we're alive to hear this!
Oh my gosh!
Court's adjourned. Boom.
Would you, like to dance and maybe get romantically involved?
Could I fix you up with her?
Definitely. I get this instantaneous thing with her that cannot be denied.
Listen, everybody needs something. And what you need is a line of me wrapped around you.
on a cold night.
I was wondering if you would like to have sex.
I think we just got lucky.
I was wondering if you wouldn't mind marrying me very much.
Maybe you like me.
No, I don't like you.
I want to break every beautiful bone in your body.
Does you have a sister?
Hopeless.
One of you fellas hurry up and rape this guy already.
Budweiser, you created a monster, and they call him Frankenstein.
Pardon me?
Now you can come with me, or I'll go alone.
And good night!
It's not about the right thing, it's about the smart thing.
Mommy, I don't want to be changed!
Forget it. You don't appreciate a trendsetter, I resignate.
What does this work?
It's a blue light.
What does it do?
It turns blue.
I see.
Revenge. Healing.
Destruction.
Love.
Hate.
Ixnay the Uzbek. Anchor's Bay.
His father was from Jamaica.
Jamaica, European.
You know, Myra, some people might think you're cute. But me, I think you're one very large baked potato.
Rocco the rum runner rubbed out Rico the rat with his rascal for robbing his rum running receipts.
I love poetry.
Hey, I love you on the A-team. You're great.
Come on, George! Breathe! In! Out! In! Come on, George!
Send in the Tinker Toys.
Of course I knew! I just had no idea!
You know, I'm doing this for free, so don't break my balls, okay?
Yo, Adrian, we did it.
Yo, Adrian! I did it!
This is where the law stops. And I start.
When you're pushed, killing's as easy as breathing.
But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.
I am the law.
Your disease, and I'm the cure.
Great insults last a long time.
I've been telling you the law. I hear it's me. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Live for nothing, or die for something.
They drew first blood, not me.
Survive a war, you gotta become war. Ain't nothing over till it's over.
One more! Rest in pieces! Yeah!